herzliches Willkommen zu Episode 41 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Diese Episode nehmen wir am 14. Oktober 2023 auf, und zwar in Tiflis. Wir sind nämlich endlich in Tiflis angekommen und sind damit auch in unsere Winterpause gestartet.
Ja, nachdem wir praktisch die letzten 2-3 Monate nur immer um Tiflis herumgefahren sind, von Westen nach Süden, nach Osten, schöne Kreise, immer wieder näher gekommen, wieder weiter weggefahren, aber letztlich waren wir nie wirklich in Tiflis, weil wir eben wussten, dass wir hier unsere Winterpause verbringen wollten. Und jetzt endlich, nachdem wir uns schon so oft Tiflis relativ nah genähert haben, um dann nur doch wieder abzubiegen, haben wir es tatsächlich auch in die Stadt rein geschafft.
Ja, und damit auch endlich in die Winterpause, die wohlverdiente, würde ich mal behaupten. Die wird jetzt etwa bis Februar andauern. Also im Vergleich zu der mickrigen Winterpause letztes Jahr auf Zypern, was eigentlich keine richtige Pause war, jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe für die Beine auf längere Zeit. Aber für den Kopf nicht unbedingt. Da erzählen wir auch später, was wir hier so geplant haben zu tun, noch im Groben und Ganzen. Jetzt geht es aber erstmal noch um die letzten Radfahrtage seit der letzten Episode bis schließlich hierher nach Tiflis.
Die letzte Episode, die hatten wir ja aus Sighnare veröffentlicht, oder Sighnagi, wie man auch oft hört, vor allem aus westlichen und unwissenden Touristenmündern. Also eigentlich spricht man es wohl eher so wie Sighnare oder irgendwie so in die Richtung aus. Ja, genau, und Sighnare liegt dann so ungefähr 100 Kilometer Luftlinie östlich von Tiflis, aber wir haben gesagt, da wir eh noch tonnenweise Zeit haben, weil wir halt eigentlich erst am 12. Oktober hier in Tiflis ankommen wollten, haben wir gesagt, dann lass doch auch nochmal ein bisschen so Richtung Kaukasus fahren. Wir haben bisher den Kaukasus ja nur ganz im Westen von Georgien bereist, aber hier im Osten von Georgien haben wir vom Kaukasus selbst noch nicht so viel gesehen, obwohl es hier durchaus auch wirklich sehr abgelegene und schöne Gebiete gibt und vor allem auch spektakuläre Straßen, die dann dorthin führen, insbesondere der Abano-Pass ist hier zu nennen, zu dem kommen wir gleich noch. Wir sind jetzt halt ein bisschen spät dran in der Saison, und das Problem, das haben wir auch beim Sagaro-Pass, also bei diesem Pass im Westen von Georgien damals im westlichen Kaukasus schon erzählt, ist, dass hier die Pässe und die ganzen Straßen im Kaukasus halt im Prinzip alles Sackgassen sind. Deswegen, ja, haben wir jetzt hier kein mega großes Projekt uns mehr vorgenommen, aber wir haben halt gedacht, man kann ja mal ein bisschen da diese Abano-Passstraße mal reinfahren, mal reinschauen, mal reinschnuppern und schauen, wie weit man da so kommt, auch um diese Jahreszeit noch. Und deswegen war eigentlich auch erstmal so ein bisschen der Plan, dort von Sighnare aus in 2 Tagen hinzufahren, in dieses Abano-Pass-Tal, und dann je nachdem auch schon zu gucken, dass man da möglichst weit reinfahren kann. Alles so ein bisschen unsicher und experimentell, und deswegen haben wir eigentlich gedacht, naja, von Sighnare aus schauen wir mal, dass wir zumindest an diesem ersten Tag da mal relativ weit kommen, einfach um da ein bisschen zeitliche Flexibilität dann zu gewinnen. Das hat allerdings nicht so wahnsinnig gut funktioniert, denn nachdem wir da irgendwie 50 Meter von unserem Gasthaus in Sighnare weggefahren waren, hat Belinda schon geklagt, dass ihr Hinterreifen relativ platt ist, sich relativ platt anfühlt. Also mussten wir da erstmal Platten wechseln, haben dann allerdings irgendwie das Loch im Schlauch nicht so wirklich finden können. Du hast zwar, glaube ich, irgendwie ein Draht rausgezogen aus dem Mantel, wenn ich mich richtig erinnere, da oben schon. Aber eben kein Loch im Schlauch war zu finden, also haben wir gedacht, naja gut, dann zieht man halt wieder drauf, hoffen, dass es jetzt halt irgendwie hält, ein bisschen länger zumindest, sodass vielleicht reicht es ja, wenn man einmal am Tag den Reifen aufpumpt, dann bei den 4-5 Fahrtagen, die bis Tiflis noch übrig sind, wäre das jetzt auch kein Drama gewesen, aber dann sind wir von Sighnare da den Hang runtergefahren, wieder ins Tal. Also Sighnare lag ja oben auf dem Berg drauf, im Prinzip musste man erstmal runter, und ja, dann war halt irgendwie gleich schon wieder platt. Dort haben wir dann halt irgendwie nochmal ein bisschen genauer nach dem Loch gesucht und das dann tatsächlich auch gefunden. Aber letztlich haben wir halt zweimal an dem Tag dann für das eine Loch halt alles abbauen müssen, alles wieder draufbauen müssen. Das hat schon mal viel Zeit gekostet. Später wollten wir dann noch so eine Schotterstraße fahren und sind da so ein bisschen im Schlamm gelandet. Vielleicht auch ein bisschen meine Schuld. Die Schotterstraße geht eigentlich parallel zu einer Asphaltstraße, aber dazwischen ist halt eine Leitplanke. Und da musste man sich halt am Beginn der Leitplanke entscheiden, ob wir jetzt rechts die Schotterstraße fahren wollen oder nicht. Und da war ich ein bisschen übermotiviert und bin halt gleich mal vom Berg runterrollend rechts abgebogen, schön in die Schotterstraße rein. Und dann war da halt irgendwie ziemlich übler Schlamm, Dreck, weiche, nasse Erde. Und wir sind dann da reingefahren, stecken geblieben. Reifen haben blockiert und dann mussten wir irgendwie die Fahrräder mal irgendwie 50 Meter aus dem schlimmsten Schlamm raustragen. Also mit den Schuhen und so ging das schon. Ist jetzt nicht so, dass man knietief eingesunken ist, aber ja, der Schlamm hat sich halt an den Reifen so sehr angesammelt, dass halt die Reifen blockiert hat und man da nicht mehr fahren oder schieben konnte. Also mussten wir dann die Räder eben 50 Meter tragen, Gepäck ab, Gepäck tragen, zweimal hin und her laufen, dann nochmal die Fahrräder holen und dann irgendwie wahrscheinlich sicherlich auch irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde beschäftigt, um den Schlamm wieder von unseren Reifen da mit Stöckchen und so zu entfernen, also mit einem Stock praktisch im Schlamm am Reifen rumzustochern, bis der so viel abfällt, dass man wieder einigermaßen ohne großes Schleifen fahren kann. Das hat also auch nochmal Zeit gekostet und dann hat man noch eine Flussquerung, die Zeit gekostet hat.
Ja, es war im Grunde eigentlich nur ein kleiner Bach, aber tief genug, dass da auf jeden Fall die Kette und sonst was vom Fahrrad alles nass geworden wäre, wenn man es durchgeschoben hätte. Außerdem hatten wir an dem Tag mal wieder unsere geschlossenen Schuhe an und eigentlich keine Lust, unsere Füße komplett nass zu machen und auch keine Lust, jetzt in die Sandalen, die tief unten in den Taschen verstauberten, zu wechseln. Deswegen haben wir erstmal ewig suchen müssen, bis wir eine Stelle in dem Bach gefunden hatten, die einigermaßen flach genug war, dass man da mit den Fahrrädern ohne die Kette nass zu machen und mit den Schuhen gut durchkam.
War ja auch die totale Schlammbrühe, ne? Also das wäre ja auch, war jetzt kein klares Wasser, das das Fahrrad eher noch sauber gemacht hätte, sondern war ziemlich schlammig. Man hat eigentlich, war komplett opak, wie sagt man auf Deutsch, undurchsichtig, dieses Wasser.
Aber danach ging es dann besser weiter oder wie erwartet zumindest. Man musste nur ein bisschen Schlaglochslalom um die ganzen Pfützen in den Schlaglöchern auf der Schotterstraße drumherum fahren.
Ja, obwohl wir da von diesen drei Ereignissen da also dann schon ziemlich krass aufgehalten wurden, haben wir es am Schluss dann trotzdem noch immerhin geschafft, 68 Kilometer an dem Tag zu fahren und damit auch mehr oder weniger unser Ziel zu erreichen. Also wir hatten uns halt da irgendwie 2, 3 mögliche Zeltplätze rausgesucht, wollten möglichst bis zum letzten kommen. Ich glaube, das war jetzt der zweite von den dreien, also war schon ganz in Ordnung. Und am nächsten Tag mussten wir dann nochmal einkaufen gehen, um uns eben ja auf dieses kleine Kaukasus-Abenteuer da auch nochmal vorzubereiten mit Proviant und Lebensmitteln und so weiter. Und da haben wir nochmal einen kleinen Einspieler vor dem Laden aufgenommen. Manchmal sind es auch richtige Saftläden, diese Supermärkte hier. Also wir stehen hier gerade vor so einem Libre, wo ich jetzt gerade einkaufen war. Und ich habe halt gedacht, wir machen ja morgen einen Ruhetag geplant. Und da tut sich manchmal so eine Packung Chips nicht schlecht. Aber die sind halt doch auch wie alles so ein bisschen eher so ein bisschen teuer. Und als Luxusgut schaut man dann besonders auf den Preis. Und dann gab es da 2 große Chips-Packungen im Prinzip im Angebot für 7 Lari. So jedenfalls habe ich das Preisschild verstanden, weil da stand drauf 150 Gramm plus 150 Gramm 7 Lari. Und für eine Packung ist das auch absolut utopisch vom Preis her im Vergleich zu dem, was es sonst so kostet. Also habe ich erst eine Mitarbeiterin gefragt, ob ich das richtig verstehe, dass hier 7 Lari, 2 Packungen. Und da meinte sie erst, 7 Lari, das ist eine Packung. Wie gesagt, utopisch vom Preis, macht überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich noch explizit darauf hingewiesen, aber hey, da steht doch 150 Gramm plus 150 Gramm, also sind das doch bestimmt 2 Packungen. Und dann meinte die, 2 Packungen, stimmt. Also gut, gehe ich damit und mit den anderen Einkäufen zur Kasse. Ja, die scannt das halt ein und dann ist der Preis halt 3,95 pro Packung. Und dann habe ich da auch nochmal diskutiert und gesagt, hey, da stand doch 7 Lari, habe sie auch nochmal in die Hand genommen und ihr das Preisschild gezeigt im Supermarkt. Und dann gab es irgendwie eine Diskussion zwischen den verschiedenen Mitarbeitern und am Schluss haben sie das Preisschild ausgetauscht und gemeint, das stimmt nicht. Da habe ich gesagt, ja gut, nee, dann will ich auch die Chips nicht haben. Und dann hat alles zusammen am Schluss 9 Lari 20 gekostet. Habe ich ihr einen Zehner hingehalten und da hat sie schon so ein bisschen gezögert, so erwartungsvoll. Und ja, in dem Moment ist mir eingefallen, gut, ich habe bestimmt auch noch 20 Tetri, heißt es, also 0,2 Lari als Münzen irgendwo im Geldbeutel. Hatte ich dann tatsächlich auch, habe ich ihr dann also in die Hand gedrückt, hat sie gerne entgegengenommen. Das heißt, 1 Lari steht mir dann praktisch als Rückgeld insgesamt zu und was gibt sie mir raus? Keine 1-Lari-Münze natürlich, das wäre natürlich viel zu einfach, sondern sie gibt mir 3 Zwanziger raus, 2 Zehner und 4 Fünfer. Ja, da weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ah, und eine dritte Sache habe ich noch vergessen. Also tatsächlich ist es so, dass man hier natürlich auch immer eine Plastiktüte in die Hand gedrückt bekommt oder die das zumindest erstmal annehmen, dass man bestimmt eine Plastiktüte will an der Kasse. Allerdings ist es tatsächlich so in Georgien, dass die Plastiktüten oftmals Geld kosten, jedenfalls in Supermarktketten und zwar in dem Fall jetzt 20 Tetri. Das sind so 5, 6, 7 Cent um den Dreh. Also natürlich eigentlich ein bisschen arg billig, aber gut, immerhin kosten die Geld. Und weil die aber halt grundsätzlich mal annehmen, dass man bestimmt so eine Plastiktüte schon nehmen wird, haben sie das halt auch immer gleich schon in die Kasse eingegeben, bevor man sagen kann, nee, danke, ich brauche keine Plastiktüte. Und wenn man dann nicht ganz scharf drauf aufpasst, sind sie auch zu faul, das praktisch wieder zu stornieren, sondern denken halt, ja gut, komm jetzt wegen den 20 Tetri, macht jetzt den Kohl nicht fett, und das stimmt natürlich auch irgendwo, aber es ist halt trotzdem irgendwie ganz schön dreist, mal die 20 Dinger einzutippen, schon mal die ersten ein, zwei Waren zu scannen, dann die Plastiktüte unter dem Tresen hervorzuholen und man dann sagt dann, nö, ich möchte eigentlich keine, und dann, naja gut, und dann einfach weiter zu scannen und die 20 Tetri halt da drin stehen zu lassen. Ich meine, also natürlich ist es nicht viel Geld, aber also ein bisschen geht es halt auch echt ums Prinzip, oder? Das ist echt eine Schweinerei. Belinda ist jetzt auch gerade nochmal einkaufen gegangen und ist jetzt hier gerade augenrollend aus dem Laden gekommen. Was haben sie denn bei dir verkackt?
Ja, ich habe für 3,95 einfach nur Erdnüsse gekauft und habe einen 5er, 2 10er, einen 20er und einen 50er für die 0,95 gegeben und dann noch ein 20 Lari-Stück, weil ich keinen kleineren Schein hatte. Und zurückbekommen habe ich ein 10er und 5er in Schein, ist in Ordnung. Dann noch ein 1 Lari und 5 20 Lari. Also sonderlich viel Münzen habe ich leider nicht verloren dabei.
Ja, und an dem Abend sind wir dann also noch in das Kaukasustal, in das Tal, das hoch zum Abano-Pass führt, hineingefahren. Haben dann dort zweimal gezeltet und am Abend des Ruhetages dort haben wir dann tatsächlich auch vor Ort praktisch noch aufgenommen, wie wir hier unser zweites Kaukasus-Abenteuer so erlebt haben. Und Belinda hat auch noch ein paar Hintergrundinformationen für euch bezüglich dieser Kaukasus-Region von Georgien.
Im Norden Georgiens verläuft ja überall der Kaukasus und damit gibt es auch überall abgeschiedene Bergregionen. Wir waren ja schon im Nordwesten des Kaukasus unterwegs, in dem ersten Part, wo wir in Georgien waren, in Svanetien, also Mestia, Ushguli, da bei dem Skara-Gletscher, den Sagaro-Pass, das befindet sich alles in der Region Svanetien. Naja, abgeschieden ist da natürlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Mestia ist relativ gut erreichbar, auch wenn die Straße scheiße war zum Fahrradfahren. Ushguli hat zwar 20, 30 Kilometer Schotterpiste, bevor man dorthin kommt. Aber die Bauarbeiten da sind ja auch voll im Gange, alles zu einer betonierten Straße umzubauen. Und jetzt schon ist beides ein überlaufener Touri-Ort. Touri-Busse kommen da an, alle möglichen Leute können da hin ohne weiteres. Also als abgeschieden kann man das eigentlich nicht mehr bezeichnen. Die hingegen wohl abgeschiedenste und damit auch herkömmlichste Kaukasusregion in Georgien ist wohl eher Tuschetien. Das befindet sich eher im Nord-Nordosten, also nordöstlich von Tiflis. Und um Tuschetien gibt es entsprechend auch einen Nationalpark, wohingegen nicht so strikt wie im Vaschlovani, also man kann kostenlos rein, alles voll in Ordnung, wird eben nur als Nationalpark deklariert, denn da gibt es noch sehr viel unberührte Natur, spektakuläres Gelände, abgeschiedene Wasserfälle, steile Berghänge, teils auch im Sommer alles verschneit. Wie man sich das halt so vorstellt, im Kaukasus reisende Wildwasserflüsse durch enge Schluchten. Naja, zugegeben, die waren überall recht reisend in Georgien. Außerdem ist die Kultur da eben noch sehr traditionell. Hier gibt's auch mittelalterliche Wehrtürme, wie wir sie ja schon von Ushguli kannten, die man als Koschkebi bezeichnet. Also so Wehrtürme, wo dann jemand ja zur Aussicht steht und sobald da irgendwas in der Ferne, irgendein Feind kommt, so ein Feuer anzündet, nach dem Motto, die Leuchtfeuer brennen wie in Herr der Ringe. Ja, und durch die Abgeschiedenheit ist eben die Kultur noch einigermaßen bewahrt von den Völkern, die dort leben. Also interessanterweise, obwohl hier auch orthodoxe Christen leben, essen sie hier zum Beispiel kein Schweinefleisch aus irgendwelchen Einflüssen, die da wohl dann doch in dieses Bergvolk reingekommen sind von außen. Warum das wohl noch die herkömmlichste bzw. abgeschiedenste Region ist, liegt wahrscheinlich daran, dass erstmal bis in die 1970er hin überhaupt keine Straße nach Tuschetien geführt hat, sondern alles nur per Wanderweg oder später dann eben Hubschrauber erreichbar war. Und ja, ich finde sowas dann halt total faszinierend. Von den Landschaften natürlich einerseits, habe ich ja, glaube ich, als wir über Ushguli und die Gletscher da im Kaukasus erzählt hatten, ja schon gesagt, dass ich ja so Hochgebirge einfach total faszinierend finde. Die Landschaften finde ich wunderschön. Und dass sich sowas, beziehungsweise die Bergvölker, die sich da angesiedelt haben, eben noch so lange gehalten haben und vor allem sich in erster Linie da angesiedelt haben, in so unwegigem Gelände, finde ich ziemlich erstaunlich. Und ich finde es auch ganz lustig, dass wir hier auch doch recht viel damit zu tun haben, nachdem wir ja damals in Südtirol da das Reinhold-Messner-Museum über diese Bergvölker angeschaut haben, dass wir jetzt zumindest ein paar davon, ja, was heißt live erleben, heutzutage ist das ja nicht mehr das Wahre, ist schon vom Tourismus natürlich ein bisschen verändert, aber ein bisschen was konnte man zumindest in Ushguli ja noch davon sehen. Ja, hier habe ich ja gesagt, bis in die 1970er gab es eben gar keine Straße nach Tuschetien rein. Dann wurde der Bau einer Straße begonnen und dann 1982 vollendet. Und diese Straße führt dann eben über einen 2826 Meter hohen Pass, nämlich den Abano-Pass, also nochmal höher als den Sagaro-Pass, den wir da eben in Svanetien im Nordwesten Georgiens vor 2-3 Monaten gefahren sind. Und diese Straße hier nach Tuschetien wurde dann natürlich als Schotterstraße angelegt und die ist auch heute noch eine Schotterstraße. Und so hat man auch als Autofahrer mit seinem Geländewagen noch 6 Stunden spektakuläre, aber schwierige Offroad-Straße von der letzten Stadt unten im Tal im Grunde bis nach Omalo zur größten Siedlung in Tuschetien zu fahren. Diese Straße wird auch oft als eine der gefährlichsten Straßen der Welt bezeichnet, also durch Lawinen, Steinschläge und ich zitiere hier mal aus einem Blogartikel aus dem Internet, vor Wodka schwellenden Bergmännern, die in alten Sowjettrucks um die Serpentinen rasen. Ja, vor all dem muss man sich hier eben hüten, wenn man diese Straße entlang fährt. Und da die eben auch so hoch über diesen Pass geht, ist sie auch nur zwischen Juni und September bzw. Oktober offen und im Winter halt verschneit. Und deswegen ist auch nach dem Bau dieser Straße Tuschetien im Winter noch abgeschnitten von der Außenwelt. Mittlerweile ist es allerdings natürlich so, dass heutzutage der Tourismus, gerade der Bergtourismus im Kaukasus in Georgien natürlich sehr viel ansagt, sehr wichtig geworden ist. Und auch bei Tuschetien hat man sich überlegt, dass man diese Straße vielleicht asphaltieren will. Hat sogar darüber nachgedacht, in Tuschetien im Norden dann anschließend an diese Straße, die schon existiert, in den Westen, in die daneben gelegene Region Kefsureti, wo bisher nur ein Wanderweg hin existiert, auch eine Straße zu bauen. Es wird darüber nachgedacht, die Internetinfrastruktur aufzubauen, Gasthäuser aufzubauen. Also bisher hat man da fast keinen Empfang. Da gibt es zum Beispiel Dorfärzte, die eben immer zu den Häusern der Leute gehen, um zu schauen, dass alles in Ordnung ist, weil sie ja nicht anrufen können. Ja, und die Befürchtung da ist natürlich dann auch, dass der Weg zum Massentourismus geebnet wird und dann die Identität und Naturbelassenheit natürlich ein bisschen verloren geht. So wie man es ja auch schon in Mestir gesehen hat, das ist jetzt heutzutage nur noch ein kompletter Touri-Ort und auch Signagi zum Beispiel. Einfach nur noch Touristen, die da umhergehen. Naja, so soll jedenfalls die zukünftige Entwicklung aussehen. Im Moment ist es allerdings immer noch eine Schotterstraße. Und auch der einzige Weg, der zu Tuschetien führt. Wir kommen nun in diese Region oder an den Rand dieser Region erst im Oktober. Das heißt genau am Ende der Saison, wo die Straße gerade noch so offen ist. Außerdem ist es eben eine sehr lange, sehr hohe Schottersackgasse nach Tuschetien. Deswegen hatten wir das auch eigentlich nie auf dem Plan, dahin zu fahren. Und jetzt kommen wir halt gerade so dran vorbei, beziehungsweise am Eingang davon, am unteren Ende des großen Kaukasus, wo eben diese Schottersackgasse reinführt, haben noch ein bisschen Zeit und hatten halt gedacht, ja, wir könnten eigentlich ein bisschen am Fluss die Sackgasse reinfahren, solange es noch einigermaßen geht, solange es noch nicht zu steinig und zu matschig wird, kann ja auch um diese Jahreszeit sein bei Schotterstraßen, wollen dann da zelten. Und das haben wir tatsächlich gestern dann auch gemacht. Wir sind reingefahren auf bis knapp 750 Meter Höhe, also so circa 15 Kilometer die Sackgasse reingefahren, die dann nach so 5 bis 10 Kilometern auch zur Schotterstraße wurde tatsächlich. Haben da tatsächlich auch schon gesehen, dass die Bauarbeiten bereits im Gange sind. Also es ist noch überhaupt nichts asphaltiert wie früher, aber die Straße wurde verbreitert. Es wurde viel vom Hang runtergesprengt oder mit dem Bagger runtergeholt. Im Fluss selbst hat sich entsprechend auch Geröll an den Seiten angesammelt. Also ich fand, es sah dadurch nicht mehr so schön aus. Die Straße war zwar breiter und geebneter, sodass man mit dem Fahrrad vielleicht besser fahren könnte, wie man wahrscheinlich früher konnte. aber durch das ganze Geröll an der Seite und teilweise lagen halt so Rohre drum, die man dann unter die Straße einfügt, damit die Flüsse drunter passieren können und alles mögliche andere, was zu Bauarbeiten halt dazu gehört, Fahrzeuge und sowas, die ab und zu mal kamen, sah es halt dann auch schon hier am Fluss nicht so schön aus, obwohl die Landschaft an sich eigentlich wieder perfektes Setting gemacht hat. Also so ein wirklicher Wildwasserfluss, also überall hat der Strom Schnellen und so. Ich weiß gar nicht, ob man es hier im Hintergrund hört, da fließt nämlich auch der Fluss vorbei. Und dann halt enge Schlucht und daneben ragen die Wälder in die Höhe und hinten sieht man im Prinzip schon die hohen Berge, wenn gerade keine Wolken davor sind. Also an sich schön, aber durch die Baustellen halt ein bisschen von dem Glanz genommen. Aber naja, wir sind eben reingefahren, bis auf etwa 750 Meter Höhe, haben uns dann noch ein Zeltplätzchen gesucht. Das ist so der letzte Ort, zumindest anhand von iOverlander, den wir gefunden hatten, wo man noch campen kann, wo es noch einen flachen Steg sozusagen, also natürlichen Steg neben dem Fluss gibt, wo die Schlucht nicht steil hinabfällt, sodass man hier noch zelten kann. Hier kommt auch eine kleine Quelle raus, hier sitzen wir gerade. Die Quelle stinkt allerdings ein bisschen nach Schwefel, deswegen ist gut, wenn der Wind nicht in die falsche Richtung weht. Und im Hintergrund eben der reißende Fluss, der hier hoffentlich nicht zu viel Lärm macht. Ja, und heute sitze ich im Grunde den ganzen Tag hier rum, während Tizian sich dann eben ohne Gepäck vorgenommen hat, noch weiter Richtung Pass hochzufahren. Und der ist jetzt tatsächlich gerade auch wieder zurückgekommen. Und dann erzähl mal, wie weit du es denn geschafft hast und was du so gesehen hast.
Wie fertig sieht er denn aus?
Och, es geht eigentlich. Nicht so besonders fertig. Scheint also ganz schön einfach gewesen zu sein. Hätten wir doch mit dem Gepäck hochfahren sollen.
Ja, das hängt ein bisschen vom Abschnitt an. Alles in allem würde ich sagen, nein, aber kommen wir gleich dazu. Also, ich meine, der Plan war ja eben im Prinzip so weit wie möglich reinzufahren, dann dort zu zelten und dann schaue ich mal, wie weit ich noch ohne Gepäck komme, ob ich es tatsächlich schaffe auf dem Pass. Das wäre so das Ziel. Aber halt, ja, muss man halt mal schauen, ob das die Straße hergibt, weil auch hier eigentlich so ein bisschen die Befürchtung war, dass die Straße da auch teilweise halt vielleicht ein bisschen schlammig sein würde. Allerdings hat uns dann Robert, der hier gerade irgendwie zwei, drei Tage vor, ne, den wir in Vaslovanie getroffen haben, haben wir letzte Episode von erzählt, der ist tatsächlich jetzt zufällig hier, weiß ich nicht, vorgestern hier hochgefahren, gestern glaube ich, und hat uns dann, den habe ich dann mal gefragt, wie es denn aussieht, und er meinte, nö, also Schlamm ist eigentlich nicht, also vom Weg her sollte es eigentlich schon gehen bis oben, und gut, damit war eigentlich dann für mich auch klar, wenn, dann scheitere ich nur, weil es halt zu anstrengend wird wahrscheinlich. Aber rein von den Straßenverhältnissen wird man nicht feststecken oder nicht, irgendwie nicht, dass die Reifen blockieren, so viel Schlamm ansammeln. Ja, der Plan war, also es sind 27 Kilometer und 2100 Höhenmeter ungefähr netto. Es ist allerdings tatsächlich relativ konstant, also es geht nicht viel hoch und runter, so wie beim Sagaro-Pass, zumindest in den unteren Bereichen. Hier geht es tatsächlich ziemlich, also es gab mal ein, zwei, wo es leicht mal runter ging, aber das war dann eigentlich beim Hochfahren eher mal ganz angenehm, um mal eine kurze Pause für die Beine zu haben, und beim Runterfahren war es ganz angenehm, um eine kurze Pause für die Bremsen zu haben. Also das ist tatsächlich, man ist es nicht so, dass man mal wieder jetzt irgendwie 400 Höhenmeter verliert, die man dann nachher nochmal hochfahren muss. Also das ist echt gar nicht so. So, und dann, ja, 27 Kilometer, 2100 Höhenmeter, also letztlich haben wir rückwärts gerechnet, ne? Ich wollte halt wieder irgendwie so ein bisschen so 17 Uhr mal da sein, 18 Uhr wird's dunkel so langsam, oder sollte man dann zumindest mal essen, also war da, um noch ein bisschen Puffer zu haben, 17 Uhr wieder hier sein, 27 Kilometer bergab auf einer Schotterstraße, ja, da sollte man schon so 10 Kilometer pro Stunde im Schnitt sollten schon drin sein, runden wir mal auf, 3 Stunden, also 17 Uhr, 14 Uhr sollte ich also oben sein. Das war der Plan, oder anders gesagt, um 14 Uhr kehre ich um. So, und dann bin ich also hier losgefahren, hier heute Morgen um 7:30 ungefähr, bin früh aufgestanden und musste ja zum Glück das Zelt und so weiter nicht alles zusammenpacken, sondern das kann man ja einfach stehen lassen dann, da du das dankenswerterweise bewacht hast den ganzen Tag. Und ja, dann ging es halt eben noch so ein bisschen diese schon so halb in der Baustelle befindlichen Straße hoch. Da war sie wunderbar befahrbar. Das habe ich jetzt vor allem, beim Hochfahren ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt vor allem beim Runterbrettern habe ich es gemerkt, wie cool die Straße hier eigentlich ist im Vergleich zu allem, was danach noch kommt. Aber ja, so 2-3 Kilometer ungefähr hat man noch diese Straße hier. Also gut befahrbar und dann wird die Straße schöner, würde ich sagen. Also dann hat man eben nicht mehr diese Schutthaufen neben der Straße liegen. Die Straße wird dann auch ein bisschen schmaler. Man hat halt öfter, ja, man hat auch einen engeren Canyon dann. Und man fährt dann oft hoch oben überhalb des Flusses und hat dann halt echt rechts eine Steilwand, die, was weiß ich, 50 oder 100 Meter tief runter zum Bach geht. Es ist auch alles so ein bisschen dschungelig. Das ist ja hier auch schon so, aber wenn man sich jetzt noch die breite Schotterstraße wegdenkt und nur so eine schmale Schotterstraße hindenkt, dann wirkt es halt noch ein bisschen mehr. Teilweise hängen dann auch mal die Felsen über die Straße, weil die halt tatsächlich, also die Straße ist schon ziemlich in den Fels reingebaut, also schon ziemlich spektakulär, würde ich sagen. Und immer wieder, ja, queren dann auch so Bachläufe, die eben halt von links den Hang runterkommen, um dann eben unten in den Fluss zu fließen. Teilweise hat man mal so 2, 3, 4 Serpentinen gehabt, jetzt hier noch unten im Tal, wo dann praktisch echt das Wasser von links in so einer Kaskade über die Serpentinen runtergefahren, geflossen ist. Also man ist wirklich bei jeder Serpentine wieder durch den Bach durch. Teilweise war es für das Wasser dann anscheinend auch mal einfacher, tatsächlich einfach auf der Straße runterzufließen. Dann ist man, ja, ähnlich wie im Vaschlovani durch das Bachbett gefahren, nur dass hier halt noch ein bisschen Wasser drin geflossen ist. Aber das ging eigentlich. Also es war nicht so viel Wasser und man konnte da fahren. Das hat schon gepasst. Man konnte auch tatsächlich alle Flussquerungen, bin ich eigentlich immer durchgefahren. Also auch wenn es mal, es waren halt meistens so 1, 2 Meter vielleicht mal, wenn es ein größerer Bach war, wo man dann mit ein bisschen Schwung durch das sehr steinige Gebiet dann natürlich durchfahren musste, durch das sehr steinige Bachbett, was dann ein bisschen wackelig war. Einmal wäre ich dann auch fast umgefallen oder hätte dann halt mit dem Fuß dann im Wasser gelandet, aber ich war dann zum Glück schon so weit auf der anderen Seite, dass ich mit dem Fuß noch gerade so noch mehr oder weniger schon ans trockene Ufer mich abstützen konnte. Ja, also es wurde auf jeden Fall schöner dann, als die Baustelle weg war, aber die Straße wurde auch deutlich schlechter, sehr viel steiniger, teilweise auch so ein bisschen felsig, also weil man einfach den Fels weggesprengt hat, dann war die Straße felsig und das bedeutet halt einfach, dass man immer wieder sehr kurze, sehr steile Stufen mal wieder so drin hat, wo man hochfahren musste. Und es wurde allgemein halt auch einfach deutlich steiler. Also das habe ich jetzt auch das ist mir beim Hochfahren gar nicht so krass aufgefallen, weil da war ich wahrscheinlich noch fit und weiß ich nicht, da bin ich hochgekommen einigermaßen. Aber jetzt beim Runterfahren ist mir extrem aufgefallen, wie krass steil dieser Abschnitt da war, sobald die Baustelle aus dieser Richtung gesehen praktisch dann aufgehört hat. Also davor praktisch die ganze Zeit in den Bremsen gestanden und hier konnte man auch mal schön laufen lassen, jetzt sobald da die Straße eben besser war. Ja, jedenfalls habe ich da dann doch relativ schnell gemerkt, so nach 5, 6 Tageskilometern heute praktisch, dass das schon eng wird mit dem Pass. Also ich bin echt da nicht besonders schnell vorangekommen, halt immer wieder 3, 4, 5 km/h gefahren, wenn es halt steil war, wenn es steinig war, wenn man diese Stufen drin hatte, wo man mal 20 Zentimeter, was weiß ich, wahrscheinlich 40% Steigung hat. Nur 20 Zentimeter zwar, aber trotzdem muss man ja diese Stufe dann irgendwie hochkommen mit Schwung. Ja, also da habe ich dann schon gemerkt, also es wird nicht entspannt. Ich werde mir nicht viele Pausen leisten können. Und ich war da auch echt froh, dass ich kein Gepäck hatte. Also da hätte es, wenn wir da mit vollem Gepäck hochgefahren wären, hätte man da echt viel schieben müssen. Und so ging's halt gerade so, manchmal ging's gut und manchmal ging's gerade so und immer wenn's gerade so ging, hätte man halt schieben müssen mit Gepäck.
Puh, da bin ich ja froh, das heißt, es war kein Fehler, jetzt nicht mit Gepäck da lang zu fahren.
Also ich würde mal sagen, mit Gepäck wäre es sehr eng geworden, bis heute Abend vor Sonnenuntergang auf dem Pass zu sein. Und jetzt ohne Gepäck, ja, muss ich im Prinzip nochmal dann auch noch zurückfahren wieder. Aber war eine mega spektakuläre Straße auf jeden Fall. Also die Aussicht hat auf jeden Fall gelohnt. Das ging dann so 12 Kilometer lang. 1000 Höhenmeter hat man dann schon gemacht. Da habe ich 2 Stunden 40 gebraucht, bis man dann am Ende von diesen 12 Kilometern ein bisschen aus dieser Schlucht halt rausgefahren ist. Hat man ja auch auf der Karte schon gesehen. Dann ging eigentlich der eigentliche Pass erst los. Dann gingen die eigentlichen Serpentinen los am Hang, dann bergauf. Also praktisch den Hang hoch. Und da war dann, nachdem man aus dem ja doch etwas dschungeligen, feuchten Tal rausgekommen ist, wo immer wieder Wasser über die Straßen gelaufen ist, wo es teilweise auch so ein bisschen matschig war, aber halt nie so, dass man irgendwie stecken geblieben oder nicht wäre oder nicht hätte weiterfahren können, da wurde es dann trocken. Es war ein super Waldweg, also bester Deutscher, in Deutschland kaum besser vorstellbar. Es war auch nicht mehr so steil dann. Die Serpentinen haben sie echt so gebaut, dass es da dann nicht mehr so steil war an der Stelle. Die Sonne ist rausgekommen. Wurde richtig schön warm Und was eigentlich das Wichtigste war fast, war, dass der Wald immer bunter wurde. Ich meine, hier, wo wir jetzt hier sitzen, hier unten auf 700 Metern, ist eigentlich alles grün. Wenn ich mich hier umschaue, grüne Blätter überall, mal so ganz leicht gelb vielleicht da hinten, aber 90% der Bäume und der Blätter sind grün. Und je höher man halt kam, desto bunter wurde es, weil der Herbst halt dafür früher anfängt. Und dadurch, dass halt dann auch die Sonne rausgekommen ist zu dem Zeitpunkt, hat es halt alles total schön angestrahlt. Auch auf der gegenüberliegenden Hangseite war halt totaler Laubwald überall und man hatte den perfekten Blick von der einen Hangseite auf die andere Hangseite. Die andere wurde dann auch angestrahlt von der Sonne in dem Moment. Halt wirklich ein wahnsinnig buntes Blättermeer überall. Das war wirklich, also sehr schön. So einen großen, bunten Wald, weiß ich nicht, ob ich den schon mal so, also halt dann auch mit diesem Aufblick von der anderen Hangseite aus, so schön schon mal gesehen habe. Das war wirklich ziemlich cool. Ja, das ging so 5 Kilometer, 500 Höhenmeter, für die ich 1 Stunde und 10 Minuten gebraucht habe. Und dann waren dann erstmal ein Stück weit vorbei mit Serpentinen, weil dann ist man am Hang entlang gefahren, bis dann zu den nächsten Serpentinen. Also es gab praktisch so 2 große Serpentinenabschnitte, die einen halb im Wald, die anderen dann komplett außerhalb vom Wald. Und da ist man dann 5 Kilometer praktisch einfach nur gerade mehr oder weniger am Hang entlang gefahren, ohne halt Serpentinen zu fahren. Hat aber trotzdem 400 Höhenmeter gemacht, also es ging trotzdem bergauf. Und ja, also praktisch am Steilhang entlang. Und da dann auch wieder unterhalb der Straße war halt noch Wald, also bunte Bäume. Und teilweise hat man dann echt, wenn man mal irgendwie, ich meine, es gab keine Serpentinen am Hang entlang hoch, aber man ist ja trotzdem immer so ein bisschen, was weiß ich, in den Berg rein und wieder rausgefahren, irgendwelche Spalten, wo der Berg war ja nicht komplett gerade. Und teilweise konnte man halt schön zurückschauen auf die Straße, wie sie sich gerade so überhalb von dem mega bunten Wald entlang schlängelt. Und oberhalb von der Straße war halt dann einfach grüne Wiese. Also es war unten, ja, unten bunter Wald, direkt darüber mehr oder weniger die Straße am Steilhang. Und darüber dann grüne Wiese. Und auch das war nicht so steil. Und da würde ich allgemein sagen, hat man dann die schönsten Aussichten. Man hatte wahnsinnig, also man hatte immer noch diesen, eben den bunten Wald. Man hatte weite Aussichten auf grüne Wiesen. Man war ja auch echt hoch. Also es ging halt echt auch irgendwie links runter mehrere hundert Meter, bis man dann wirklich am Boden des Tals gewesen wäre. Auf der anderen Seite ging es mehrere hundert Meter hoch, grüne Wiese. Genauso eben auf der anderen Talseite und die Sicht war halt dann nicht mehr verstellt von irgendwelchen Bäumen, sondern da hatte man ja die schönsten Aussichten aus meiner Sicht und Sonne war halt auch, also das Wetter war ideal dort, als ich dort war, hatten wir jetzt auch echt Glück und ja, und man hat in der Ferne dann teilweise sogar mal so ein bisschen gesehen, dass es Bergspitzen gab, die felsig waren, wo so minimal Schnee drauf lag, aber nicht so, also die ganz hohen Bergspitzen, wie wir sie ja schon praktisch hinter Signagi oder Sichnare, heißt glaube ich Sichnare, gesehen hatten oder von Sichnare aus, die hat man jetzt hier nicht gesehen.
Ja, ist ein bisschen schade, ne? Auf der anderen Seite, also Signagi lag ja auf der Hügelkette gegenüber dem Kaukasus, konnte man so rüberschauen übers Tal auf den großen Kaukasus und hat schön die hohen Berge gesehen. Und je näher man dann dem eigentlichen Gebirge kam, desto weniger von dem hat man dann eben gesehen, traurigerweise.
Ja, und eben nach diesen 5 Kilometern irgendwann kam man dann an dem zweiten Serpentinenabschnitt und der hat sich dann wieder deutlich steiler angefühlt. Also es ging dann nochmal von dort praktisch nochmal die letzten 400 Höhenmeter hoch auf den Pass, 4 Kilometer, habe ich 1 Stunde 18 gebraucht und ja, weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich dann auch einfach schon K.O.
Dabei hast du vorhin gesagt, es waren 5 Kilometer auf 500 Metern, als es sich nicht mehr so steil angefühlt hat, das macht doch keinen Sinn.
Ja, stimmt, auf dem Papier ist es eigentlich die gleiche Steigung, aber irgendwie hat sich das wesentlich angenehmer angefühlt. Vielleicht war auch die Straße da einfach besser, also definitiv war da die Straße besser, vielleicht hat sich deswegen nicht so schlimm angefühlt, nicht so steil angefühlt. Auch jetzt beim Runterfahren habe ich es halt gemerkt, dass ich da viel schneller fahren konnte, bei dem ersten Serpentinenabschnitt. Ja gut, und außerdem war ich halt vielleicht auch noch nicht so K.O., also was ich gerade eben gesagt habe, bei diesem Hangabschnitt noch vor dem zweiten Serpentinenabschnitt, die 1 Stunde 17, die ich da gebraucht habe, auch inklusive einer kleinen Pause. Irgendwann habe ich da mal so 20 Minuten Mittagspause im Prinzip gemacht. Mir schnell 4, 5 von diesen Lebkuchen reingehauen, die wir eingekauft hatten, die wahrscheinlich ja mehr Kalorien hatten als, weiß ich nicht, als das, was du gegessen hast, während du dir aber wahrscheinlich deutlich mehr Zeit gelassen hast dafür. Ja, und dann eben der zweite Serpentinenabschnitt, also der letzte Abschnitt vom Pass, da habe ich dann halt schon auch gemerkt, meine Beine sind K.O. Da musste ich viel öfter mal kurz zwischendurch einfach mal anhalten und durchschnaufen. Und ja, also das war echt nochmal hart. Und ich meine, so am Anfang habe ich gedacht, ich weiß nicht, da habe ich dann irgendwie noch 1,5 Stunden Zeit gehabt oder so für die 4 Kilometer. Also bis um 14 Uhr oben zu sein. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann schaffe ich es ja doch noch ganz entspannt, mehr oder weniger jetzt am Schluss, oder zumindest ja relativ, ja, so dass ich halt nicht auf den letzten Drücker ankomme. Und am Schluss war ich um 13.56 Uhr auf dem Pass, also 4 Minuten vor dem Limit. Aber blöd war an der ganzen Sache, dass dieser zweite Serpentinenabschnitt, als ich da dann hochgefahren bin, so, da haben dann irgendwann sind die Wolken aufgezogen und ich bin in die Wolken reingefahren. Das heißt, mal wieder oben angekommen und null Aussicht gehabt. Ich stand dann also, das heißt, ja, gerade, keine Ahnung, die letzten 2, 3 Kilometer bin ich halt wirklich nur noch gefahren, um es geschafft zu haben. Das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, was Aussicht angeht. Ich hatte kein Erfolgserlebnis oder keine Belohnung zumindest. Ja, das war dann wirklich nur noch, um oben zu sein.
Das heißt, du hast das eigentliche Touché-Tierchen auch gar nicht sehen können, weil das ja in der anderen Richtung dann liegt.
Ah, fängt das erst vom Pass aus nach Norden an?
Also ich weiß nicht, wo die offizielle Grenze ist, aber im Prinzip die ganzen Dörfer und sowas sind natürlich im Norden davon und die ganzen hohen Berge. Also der Pass ist ja im Grunde nur der halbe Weg bis in zumindest die größten Orte von Touché-Tierchen.
Ja, also da könnte man noch eine ganze Weile weiterfahren, auf jeden Fall. Müsste man halt den Pass wieder runterfahren dann, ja. Und das war mir zu blöd. Ja, also praktisch nach Norden runter dann wieder den Pass. Also in die andere, also nicht da, wo ich hergekommen bin, sondern dann auf die andere Seite praktisch, da habe ich nichts gesehen. Da habe ich weiß gesehen, nämlich Wolken. Also kann ich dir leider nichts nicht beschreiben, wie es da aussah. Ja, und als ich halt oben angekommen bin. Also bisher war es immer noch relativ windstill, aber oben auf dem Pass ist dann ziemlich eiskalter Wind, dann hat da über den Pass gefegt und da stand dann so eine kleine Kapelle, hinter der ich mich so ein bisschen im Windschutz hinstellen konnte, um meine lange Hose anzuziehen. Ich bin nämlich mit kurzer Hose hochgefahren, da war es eigentlich warm genug, um meine Softshelljacke drüber zu ziehen und um mein Stirnband anzuziehen, meine Handschuhe anzuziehen, einen Apfel zu essen. Dann habe ich im Prinzip wieder runtergefahren. Also ich war da so eine Viertelstunde oben, habe 2, 3 Fotos gemacht und dann war es kalt und außerdem war es ja dann noch Zeit, wieder runterzufahren. Ich wollte eigentlich um 14 Uhr wieder runterfahren, dann war es halt 14:15 Uhr. Aber ja, das habe ich da oben gemacht. Also mein Tacho hat oben dann so 6 Grad angezeigt. Ja, und dann bin ich halt wieder runtergefahren. Dafür habe ich dann 2,5 Stunden gebraucht, also weniger als geplant. Das heißt, die Viertelstunde, die ich länger auf dem Pass stand oder die ich später losgefahren bin vom Pass, die habe ich auf jeden Fall wieder reingeholt. Man konnte halt schon meistens, was weiß ich, ja, also 20 km/h war auf vielen Abschnitten an sich kein Problem. Auch wenn man dabei bremsen musste, um nicht 35, 40, 50 zu fahren, ist man dann doch oft zwischen 10 und 20 halt gefahren beim Bergabfahren. Das heißt, die 3 Stunden haben auf jeden Fall dann gut gereicht. Und ich bin ja dann hier auch, ich glaube um 4:30 ungefähr, stand ich dann ungefähr wieder hier. Das Einzige, was einen da ein bisschen gebremst hat, waren die ganzen Kuhherden. Die konnte man nämlich tatsächlich beobachten und die kamen alle von oben nach hier runter, ne? Also insofern, also wir haben ja keine gesehen, die nach oben getrieben wurde. Und das spricht ja schon dafür, dass das jetzt so eine Art Almabtrieb hier im Herbst ist, wo sie eben im Sommer die Kühe oben in den Bergen haben und jetzt im Winter sie wieder ins Tal treiben.
Ja, das hatte ich mich ja heute Morgen auch schon gefragt, als du gegangen bist. Da kam auch eine Kuhherde hier die Straße entlang, eben bergabwärts. Und ich dachte, wow, da ist doch ein paar einige Kilometer weit nichts. Die tun doch nicht jeden Tag ihre Kuhherden hier rauf und runter oder andersrum treiben. Das ist ja vielleicht so, dass die jetzt halt im Winter rausziehen, weil Tuschezchen da, wie gesagt, abgeschnitten sein wird.
Ja, also das hat sich insofern bestätigt, als ich weiß nicht, auf der ganzen, ich bin wahrscheinlich so 4, 5, 6, 7 Kuhherden begegnet. Eine Pferdeherde. Und die zogen alle bergab. Also zogen mir alle entgegen beim Hochfahren. Insofern, ja, denke ich, spricht da vieles dafür, dass sie halt im Sommer die Kühe oben haben, im Kaukasus und im Winter unten im Tal. Das war auch so ein bisschen nervig, weil die halt, ich meine, die Straße ist recht schmal. Also dann hatten sie auch immer noch ihre Hunde dabei, von denen so bei der Hälfte der Kuhherde ich dann auch irgendwie noch von den Hunden attackiert wurde. Und die auch, also attackiert halt im Sinne von aggressiv angebellt. Sie haben mich jetzt nicht gebissen oder so, aber wie immer halt bei Hunden aggressiv angebellt. Und ja, also ich meine, die Straße ist halt relativ eng. Also mal irgendwie die Straßenseite wechseln, wenn da so ein scheiß Hund kommt, um dem aus dem Weg zu gehen, ist halt nicht, ne? Das ist halt im Prinzip ja nur eine einspurige Schotterstraße. Und deswegen musste man sich da dann immer so ein bisschen vorbeidrängen. Beim Bergauffahren ging das noch einigermaßen, weil da kamen mir die Kühe entgegen. Da bin ich halt dann einfach stehen geblieben und dann sind die Kühe an mir vorbeigezogen. Dann mussten die gucken, wie sie an mir vorbeikommen. Und die Hunde waren dann auch nicht so ganz aggressiv, solange man da einfach nur stand. Und dann sind auch die Hunde letztlich mitgezogen ja irgendwann. Also da konnte man einfach dastehen und abwarten. Aber als ich dann halt bergab wieder gefahren bin, musste ich dann an denen vorbei und nicht umgekehrt. Und das war halt ein bisschen nervig, zumal man da ja sowieso, also beim Hochfahren war das immer so ein bisschen fast schon eine willkommene Pause. Ah, Kuhherde, kann ich mal kurz wieder, habe ich wieder eine Ausrede, mal kurz mich verschnaufen zu können, bis die vorbei ist. Beim Bergabfahren war es halt nervig, weil da ich halt eben dann gucken musste, wie ich vorbeikomme und auch die Hunde tendenziell in meine Richtung gelaufen sind. Und einmal war halt irgendwie bei der einen Kuhherde, wo das größte Hunderudel dabei war, das waren 4, 5, die haben mich kaum gehen lassen. Ich muss dann immer wieder anhalten. Und der Typ, der dabei war, sind immer bei den Kuhherden sind immer 1, 2 Leute mit Pferd dabei. Teilweise auf dem Pferd, teilweise laufen sie neben dem Pferd. Ja, der hat auch versucht, die Hunde tatsächlich zurückzurufen. Der war da sogar relativ engagiert noch im Vergleich zu anderen Leuten oft, denen sehr scheißegal ist, was ihre Hunde machen. Und wenn sie uns ins Bein beißen würden. Der war noch relativ engagiert, aber die Hunde haben halt genauso wenig gehört wie sonst immer. Also ja, keine Ahnung. Als ich dann mal irgendwie doch einen Stein geworfen habe in deren Richtung, habe ich das Gefühl gehabt, sie haben ein bisschen mehr Respekt gewonnen. Und irgendwann, nachdem ich irgendwie schon 3-mal auf dem Fahrrad saß, wo sie dann doch immer wieder kamen, haben sie mich dann fahren lassen. Eine Sache war noch ganz lustig, haben sie auf dem Pferd, also die Pferde haben teilweise auch Gepäck getragen, Last getragen, haben sie auch als Lasttiere, nicht nur als Reittiere, sondern auch als Lasttiere benutzt. Und in einem Pferd war dann, also ganz lustig habe ich jetzt gesagt, dass wenn unser Podcast berühmter wäre, gäbe es wieder einen Shitstorm. Unser Spruch, das könnten wir als Running Gag, glaube ich, benutzen, weil, haben wir schon mal gesagt. Ja, und ein Pferd hatte da so ein ganz junges Kalb getragen. Und das war tatsächlich gerade in dem Moment, wo uns andere Touris, ich glaube aus Polen, entgegengekommen sind in so einem kleinen Van. Also uns im Sinne von mir und den Kühen und dem Pferd mit dem Kalb. Und ja, da hat die Polin aus dem Auto geschaut und oh, sweet, oh, nice und so, sweet calf is carried by the horse. Und der Typ, der halt das Pferd geführt hat, meinte, ja, sweet, sweet, but she's dead. Und, also die haben halt das tote Kalb runtergetragen müssen. Ich habe dann beim genaueren Hinschauen, hat man dann auch gesehen, wie die Zunge da irgendwie raushängt und die Augen zu sind und die Polin halt, no, 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 don't tell me that. Ja, die war da etwas desillusioniert dann. Ja, jetzt ist halt so vielleicht noch ein bisschen die interessante Frage für manche, die nach Georgien kommen mit dem Fahrrad, ist eher der Sagaro-Pass, Mestia Ushguli dort in die Richtung zu empfehlen oder hier lieber der Abano-Pass, wie heißen die Orte hier in der Nähe, die findet man vielleicht leichter auf einer Karte.
Pshaveli ist der Ort im Tschal und Omalo ist dann der größte Ort in Tuschetien.
Also ich würde sagen, was für den Pass hier spricht, also für den hier, für den Abano-Pass, ist die Straße ist auf jeden Fall spektakulärer gebaut. Sie führt ziemlich cool durch den Dschungel hier unten im Tal, in den Fels reingeschlagen, immer wieder Wasser von links, mal tolle Aussichten runter in den Tal, alles voller Dschungel. Dann später weiter oben führt sie halt diesen ziemlich, ziemlich steilen Berghang entlang. Also ich glaube, so von der Straße her ist es hier auf jeden Fall spannender, aber halt auch anstrengender. Ich meine, man hat jetzt hier 27 Kilometer steilen Schotter. Beim Sagaro-Pass waren es halt 8 Kilometer, die man hochfahren muss zum Pass. Und dann geht es ja auf der anderen Seite noch weiter. Allerdings hat man halt beim Sagaro-Pass deutlich schönere Aussichten gehabt auf hohe Berge, auf 5000er mit Schnee bedeckt, Felswänden und so weiter. Das hatte ich jetzt hier halt nicht. Hätte man allerdings, vielleicht auch, wenn man noch weiterfährt. Ne? Ich bin jetzt ja nur zum Abano-Pass hochgefahren und wieder zurück. Die Straße geht natürlich dann noch weiter. Eben in diesen Ort, wie hieß er nochmal?
Omalo oder allgemein nach Tuschetien rein halt.
Genau, da geht die Straße ja und auch wirklich noch weit weiter. Also sie geht bis Omalo und ich glaube, sie geht auch dahinter noch weiter. Also man könnte da richtig nochmal wahrscheinlich 100 Kilometer in die Pampa oder in diese abgelegene Gebirgsregion reinfahren. Und ich schätze mal, wenn man das macht tatsächlich, dann hat man wahrscheinlich auch nochmal schöne Ausblicke auf schneebedeckte Felsberggipfel. Aber muss man halt auch wissen, es geht dann den Abano-Pass hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder nach Amoalo hoch und dann weiß ich nicht, wie oft es da noch hoch und runter geht, bis man wirklich praktisch am Ende der Straße angelangt kommt. Also Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel anstrengender und anspruchsvoller. Aber klar, der Hauptgrund, warum der Sagaro-Pass halt so cool ist im Vergleich zu dem hier, ist, dass das hier halt eine Sackgasse ist. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich hochgefahren bin, im Prinzip schon gestern, als wir hier zu dem Zeltplatz nur gefahren sind. Der Gedanke daran, jetzt da ganz reinzufahren, mehrere Tage lang und dann alles wieder zurück, der hat mich halt echt demotiviert. Und es ist ja nicht nur eine Sackgasse, die einmal hoch geht und dann ist man ganz oben und dann kehrt man wieder rum, sodass der Rückweg praktisch schön nur bergab geht. Sondern wenn man noch über den Pass hinausfährt, dann geht's ja hoch, runter, hoch, runter in die eine Richtung und dann muss man auch wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, zurück. Ja, mega ätzend für die Motivation.
Ja, was ja auch eben einer der Gründe ist, warum wir es tatsächlich nicht mit Gepäck gemacht haben und du dann einfach nur bis zum Pass ohne Gepäck bist und wieder zurück. Ne, das war natürlich nicht der einzige Grund. Also ich habe ja schon vorhin so fasziniert von Tuschetien erzählt und dass ich das so toll finden würde, das zu sehen oder dass ich sowas allgemein toll finde. Bin aber jetzt hier gesessen den ganzen Tag im Flussbett, anstatt dahin zu fahren. Ja, anhand deiner Erzählung schließe ich jetzt, dass wir es mit Gepäck niemals bis ganz oben geschafft hätten an diesem einen Tag. Dann ist jetzt schon Oktober, da oben ist es arschkalt, vor allem in der Nacht. Wir hätten da übernachten müssen oben, wir hätten noch reinfahren müssen. Weiß nicht, wie viele Tage wir dort drin gewesen wären. Und dort drin ist es ja, da fährst du zwar vom Pass wieder ein bisschen runter, aber Umhallo selbst ist auch um die 2000 Meter Höhe. Das heißt, dort wird es immer arschkalt jetzt im Oktober sein in der Nacht. Wir sind einfach zu spät dran, selbst wenn wir motiviert genug dazu gewesen wären, diese Sackgasse reinzufahren.
Ja, und wir hatten jetzt ja auch noch echt Glück mit dem Wetter hier. Ne? Es ist relativ warm. Jetzt, als ich gerade runtergefahren bin, war das richtig fast so wie so eine Frühlingsbrise. Ne? Also oben war halt arschkalter Wind, total zugig. Und jetzt fährt man hier in das Tal wieder rein und es ist jetzt nicht so heiß wie, keine Ahnung, irgendwie im Sommer in... Als wir nach Mostar runtergefahren sind, haben wir damals erzählt, wie wir so in den Backofen reingefahren sind. Das war halt hier überhaupt nicht so. Aber es war einfach eine angenehm milde Brise, die einem entgegengeschlagen ist. Halt wie im Frühling eigentlich. Oder also ja, war schön. Und wenn wir jetzt da irgendwie mehrere Tage halt noch irgendwie hätten reinfahren wollen, wer weiß, ob dann halt nicht das Wetter halt auch nochmal irgendwann umgeschlagen hätte.
Ja, und wie gefährlich war es jetzt? Hat die Straße verdient, als eine der gefährlichsten Straßen der Welt bezeichnet zu werden?
Uff, naja, keine Ahnung, wenn du dir irgendwelche Rankings im Internet zu den gefährlichsten Straßen der Welt anschaust, dann, weiß ich, die Top 10 der gefährlichsten Straßen der Welt, dann kommen in jedem Ranking von verschiedenen Blogs und Internetseiten ja immer 10 andere. Also ist das Ranking ja nicht so eindeutig, würde ich mal sagen. Und da gibt es ziemlich viele, die als gefährlichste Straße oder die man zu den gefährlichsten Straßen der Welt zählen könnte. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht so eine Besonderheit. Aber klar, also keine Ahnung, zu den 1000 gefährlichsten Straßen gehört sie vielleicht schon.
Du hattest also nicht bei jeder Serpentine Panik, dass da gleich einer dich den Hang runterhaut, der entgegenkommt?
Dafür war einfach zu wenig Verkehr eigentlich. Also alles, was mir entgegenkam, habe ich dann doch auch schon früh genug gesehen. Nee, das ging eigentlich. Aber klar, es ist eine schmale Straße. Es geht auf der einen Seite wahnsinnig steil runter und es gibt keine Leitplanke an keiner Stelle eigentlich. Also ja, muss man schon aufpassen und ich weiß jetzt nicht, wenn man irgendwie, wenn zwei Autos sich entgegenkommen, dann ist natürlich auch begrenzt die Orte, wo sie sich gegenseitig überholen können. Das ist sicherlich so. Also betrunken fahren ist wahrscheinlich da jetzt nicht unbedingt der beste Ort dafür. Das sollte man lieber woanders, auf anderen Straßen machen.
Für zukünftige Radreisende kann es ja durchaus sein, dass sie mit der Straße in einigen Jahren mal hier fertig sind und man dann auf Asphalt reinfahren kann. Kann natürlich sein, dass die Region dann ein bisschen ihres märchenhaften Reizes auch verliert, so wie Messier ja auch viel an Reiz verliert, dadurch, dass da Touristen, dass die Leute nur Sachen verkaufen wollen und sowas. Das ist ja überall, kennt man das ja. Und andererseits denke ich mir halt, jetzt sind wir zwar schon so lange in Georgien unterwegs mit dem Rad und haben fast jede Ecke gesehen, trotzdem denke ich mir, dass Georgien wahrscheinlich ein Land ist, wo ich später mal zurückkomme. Dann vielleicht nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem Backpack für Mehrtageswanderungen. Und verwandern kann man dann zumindest im Sommer auch gut an solche entlegenen Regionen, wo es bisher nur einen Wanderweg dann gibt, damit man Loop laufen kann und nicht denselben Weg zurücklaufen muss. Kann man solche Regionen doch dann noch viel besser entdecken und sieht dann auch wirklich die unberührtesten Orte da noch ganz bequem oder bequemer als mit dem vollgepackten Fahrrad zumindest.
Oder halt mit dem Bikepacking-Setup. Vielleicht kann man dann auch die Wanderwege dann rausschieben wieder. Da kann man hier nämlich ganz gut hochfahren und dann auf der anderen Seite die Wanderwege. Da hat man da auch eine Schleife. Was hast du denn gemacht den ganzen Tag? Wie ging es dir? Wie sehr hast du mich vermisst? Wie sehr hast du dir Sorgen gemacht?
Och, ich war eigentlich recht gut in mein Buch versunken, habe mich hier schön ans Ufer gesetzt. Der Fluss ist ja recht laut und übertönt dann die meisten anderen Geräusche auch so ein bisschen. Da ist man so ein bisschen in der Trance, wenn man dann noch so ein Buch liest und so. Vielleicht mal ein Vogel zwitschern zwischendurch. Eigentlich habe ich nicht viel gemacht.
Das heißt, du hast praktisch auch ganz vergessen, dass es mich überhaupt gibt.
Ja, nee, so jetzt auch nicht, aber wir haben ja abgemacht, erst wenn du um 5:30 immer noch nicht da bist, dann kann ich mir mal langsam Sorgen machen, ne? Von dem her kam es ja gar nicht erst so weit.
Ja, dann schmeißen wir jetzt mal noch unseren Campingkocher an und essen zur Belohnung für mich Nudeln mit Pesto, unser letztes Pesto-Glas, das wir damals in Armenien, wo es die so ab und zu mal gab, noch übrig haben. Haben wir jetzt schön eingeteilt, eins für jede Woche. Und das ist jetzt das Letzte. Bis uns dann Freunde und Familie, die uns in Tiflis besuchen, wieder tonnenweise Neues mitbringen, hoffentlich. Wobei, dann haben wir ja eh alle Möglichkeiten, uns leckere Sachen zu kochen. Dann sind wir ja nicht so beschränkt wie jetzt hier beim Campingkocher. Ne? Da träumst du ja sowieso schon seit Wochen davon, das richtig ausnutzen zu können, dass es da hoffentlich besser sortierte Supermärkte gibt und wir dann eine ordentliche Küche haben.
Oh ja, und dann hoffentlich auch irgendwann Backofen. Ja, nach einer weiteren Nacht an diesem Zeltplatz muss man dann beim Rausfahren aus der Sackgasse nochmal eine Kuhherde überholen und sind dann in Richtung Tiflis erstmal durch die Stadt Achmeta gekommen und von da aus im Grunde wieder ein bisschen hoch, so im Grunde durchs Kaukasusvorland, durchs Hügelige, ähnlich wie das Alpenvorland, noch ein paar Pässe hoch und wieder runter, bevor wir dann nach Tiflis kamen. Und gerade beim Hochfahren zum ersten Pass hat die Landschaft Tizian an was sehr Bekanntes erinnert, was er dann direkt auch vor Ort aufnehmen oder erzählen wollte.
So, Tag 3 vor Tiflis. Noch 2 Nächte, bis wir Tiflis erreichen. Und wir haben jetzt heute die Passhöhe erstmal erreicht. Es geht zwar gleich nochmal runter und dann wieder hoch. Ich weiß gar nicht, welche der beiden Spitzen ist höher. Hast du das gerade? Die hier ist höher. Belinda sagt, die hier ist höher. Das heißt, wir haben tatsächlich die Passhöhe erreicht. Ja, ist eigentlich echt schön, mal wieder perfektes Wetter. Ich hoffe, wenn es die nächsten 2 Tage auch noch so ist, dann geht hier unsere Fahrradfahrsaison wirklich mit perfektem Wetter zu Ende. Sonne lacht vom Himmel, ohne dass es übermäßig heiß ist. Und wir sind jetzt hier auch diesen Pass hochgefahren. Es sieht echt aus wie im Schwarzwald. Und nicht nur, dass es aussieht wie im Schwarzwald, sondern ich finde auch so fast mehr noch. So von den Gerüchen und von dieser frischen Luft erinnert es mich total an den Schwarzwald. So ähnlich, wie ich es im Prinzip schon gesagt habe, da vom Runterfahren vom Albano-Pass dann am Ende so diese milde Brise, die einem ins Gesicht weht, die einen leicht kühlt, aber ohne jetzt übermäßig kalt zu sein. So halt wie im Frühling, wenn ich da an meine alten Schwarzwaldtouren denke, so sieht es ja auch aus. Und jetzt eben hatte man dadurch auch schön Schatten von den Bäumen die ganze Zeit. Und was man natürlich genauso hat wie im Schwarzwald ist, wenn man in die Ferne blickt, die schneebedeckten Gipfel vom Kaukasus.
Quatsch, die hat man im Schwarzwald nicht.
Ja, in eurem popligen Nordschwarzwald da bei Baden-Baden hat man die wahrscheinlich nicht, aber wenn man im richtigen Schwarzwald umherfährt mit dem Fahrrad, dann kann man die durchaus haben. Auch hier von Steinen, ne, meinem Heimatort aus, kann man im Prinzip die Alpen sehen. Also jetzt nicht von dort, wo die ganzen Leute wohnen, unten im Tal, aber wenn man praktisch, es gibt Orte auf dem Gemeindegebiet, von denen aus man die Alpen sehen kann.
Ja, schließlich haben wir uns da oben, also nicht genau dort, wo wir diesen Schnipsel aufgenommen hatten, sondern ein bisschen später auch ein Plätzchen oben in der Nähe des Passes gesucht zum Zelten. Da war so eine richtig schöne große Wiese, aber schön niedrig gefressen von Kühen, die dann später auch vorbeigezogen sind. Und man hatte dann auch ein bisschen Aussicht auf die verschneiten Berge des Kaukasus hinten. Also nochmal richtig schöner Wildcampingplatz zum Abschluss. Nur, dass es eben ein bisschen kalt war, das war dann auch wieder auf über 1000 Meter Höhe und mittlerweile, aber Mitte Oktober, ist es halt doch recht kalt geworden, hat man gemerkt. Also nachts im Schlafsack ging es vielleicht noch, aber morgens, als wir aufgestanden sind, war es schon echt kalt. Ich meine, wir haben unser Zelt extra so hingestellt, dass morgens die ersten Sonnenstrahlen, die über die Hügel in der Nähe kommen, auch unser Zelt treffen, aber die Sonne geht halt auch recht spät auf. Also ich weiß nicht, die Sonne kam erst um 7:30 oder so über die Hügel. Da waren wir auf jeden Fall schon wach gelegen und sogar auch schon auf den Schlafsack geschlüpft. Und auch als die Sonne dann aufs Zelt geprallt hat, hat es nicht wirklich erwärmt, weil sie einfach noch zu schwach war. Das ist natürlich dann ein bisschen schade.
Ja, es war echt strahlend blauer Himmel, praller Sonnenschein im Prinzip, sah aus wie herrliches Wetter, oder es war auch herrliches Wetter, und trotzdem mussten wir uns praktisch in unsere Winterkleidung dann erstmal einpacken. Mit Handschuhen und Mützen sind wir da losgefahren. Das ist etwas ungewohnt für uns, sage ich mal. Also wenn wir morgens mit Handschuhen und Mützen losgefahren sind, dann war das Wetter meistens eigentlich eher schlecht. Und ja, also man merkt schon, dass es langsam Herbst wird und dass es Zeit wird, in die Winterpause zu starten.
Und genau deswegen haben wir uns da zügig auf den Weg in Richtung Dera oder Tiflis gemacht. Dann nochmal runtergefahren von diesem Pass und dann Richtung Tiflis Nationalpark erstmal. Das ist im Grunde so ein Waldgebiet, kann man sagen, nördlich von Tiflis. Da gibt es nochmal ein paar Hügel. Also ganz Tiflis ist ja eigentlich umgeben von Bergen und Hügeln. Und die nördlichen davon, da erstreckt sich so ein Nationalpark drin, und da sind wir dann schließlich reingefahren, um unseren letzten großen Pass für dieses Jahr, ich glaube es waren so 1400 Meter Höhe rum, zu erklimmen, bevor es dann im Prinzip nur noch runter geht nach Tiflis. Und ja, in diesem Nationalpark, als wir da reingefahren sind, also es war sehr schön, es hat erstmal so ein schöner, toller Wald angefangen, aber der Wald bestand im Grunde nur aus Buchen, ne? Aber schöne Buchen, die sahen vom Stamm her fast aus wie Birken irgendwie, also teilweise weiße Stämme und oben dann so richtig hellgrüne Blätter, und dadurch, dass halt auch noch sonnig war, als wir reingefahren sind, hat es echt schön ausgesehen, und es war echt schön zum dort hochfahren auch. Man hatte schönen Schatten, sicherlich im Sommer auch eine richtig schöne Strecke zum Fahren, und die Straße war wunderbar asphaltiert, aber trotzdem echt wenig Verkehr.
Ja, schattig war es halt vor allem auch deswegen, weil ja praktisch wirklich auch über der Straße komplettes Blätterdach geschlossen war, ne? Also man hatte nicht irgendwie eine Schneise im Wald, wo die Straße verlief, sondern wenn man nach oben geschaut hat, hatte man halt echt ein geschlossenes Blätterdach über sich, weil halt die Bäume wirklich so weit über die Straße hinausgeragt sind. Und ja, im Sommer super. Für uns, glaube ich, wäre ich jetzt teilweise lieber ein bisschen in der Sonne gefahren, aber es war schon in Ordnung. Solange es bergauf geht, ist man ja praktisch von der Temperatur, also ist man von der Körpertemperatur ja auch einigermaßen aufgewärmt, weil es einfach anstrengend ist. Und was ich halt auch cool fand in dem Wald, ist, dass so ein bisschen sowas wie so ein Geisterwald auch so ein bisschen war, oder? In dem Sinne, dass die Bäume alle ziemlich knorrig waren und so irgendwie auch komisch verwinkelt gewachsen sind und es halt außer den Bäumen praktisch keine Pflanzen gab. Also es gab kein Dickicht, es gab, also auf dem Boden lag halt nur Laub und überall die Bäume, die rausgewachsen sind. Keine Büsche, kein Gras, keine Waldblumen. Also man konnte entsprechend auch relativ weit durch den Wald sehen und hatte dann eben da hunderte von diesen Bäumen, von den Baumstämmen, von diesen knorrigen Baumstämmen im Sichtfeld. Also war schon ein bisschen ein spezieller Wald. Und also ich meine, ich denke jetzt schon mal, dass das so natürlich so gewachsen ist. Jedenfalls waren die Bäume nicht in Reihe und Glied, aber es war jetzt halt auch nicht irgendwie so ein Urwald, wo der irgendwie undurchdringlich wäre. War interessant, war aber schön, war echt eine schöne Straße, eine schöne Route, um nach Tiflis reinzufahren. Ich glaube, da gibt es deutlich schlimmere mit mehr Verkehr und weniger schön.
Ja, auf jeden Fall. Kurz vorm Pass wurden wir tatsächlich dann auch eingeholt von den ersten Tandem-Radreisenden auf unserer Tour. Ich glaube, vorher sind wir noch nie Leuten begegnet auf einer Radreise, auch wie wir, die mit dem Tandem unterwegs waren, oder?
Ja, der eine Typ in Saudi-Arabien, den wir getroffen haben, der hatte zumindest ein Fahrrad für zwei Leute dabei, wo einer vorne drin im Prinzip liegen könnte, was wohl auf dem Hinweg nach Indien irgendwie sein Sohn oder seine Tochter war, die eben vorne praktisch drin saß im Liegefahrradsitz, wohingegen er auf einem normalen Fahrradsitz auf demselben Fahrrad hinten dran saß. Ich weiß nicht, ob du das als Tandem zählst, ein bisschen untypisches Tandem. Aber er war natürlich auch allein unterwegs, weil irgendwie sein Sohn, seine Tochter zusammen mit seiner Frau, die ein eigenes Fahrrad hatte, auf dem Hinweg irgendwie nach, die hatten keinen Bock mehr und sind zurückgeflogen. Und er ist dann praktisch nur das Fahrrad so und das Gepäck zurückgefahren wieder nach Deutschland. Also ich weiß nicht, ob du das zählen möchtest.
Dann waren es halt die ersten, die zu zweit auf dem Tandem unterwegs waren, denen wir begegnet sind.
Ja, die wollten jetzt ja in Anführungsstrichen nur 3 Wochen hier in Georgien unterwegs sein, aber was ich recht beeindruckend fand, ist, dass sie schon erzählt haben, dass sie auch so richtig Offroad-Touren und so vorhaben und dass man mit dem Tandem wohl auch wirklich ganz normal ins Gelände gehen kann, wie auch mit einem normalen Mountainbike, so klang das jedenfalls. Oder sie hatten ja auch irgendwie vor, irgendwelche Wanderwege lang zu schieben und wohl echt relativ krasse Sachen zu machen, fand ich recht beeindruckend, das mit einem Tandem. Ja, nachmittags hat dann das Wetter ein bisschen umgeschlagen. Wir hatten eigentlich vorgehabt, vielleicht auch vor Tiflis noch ein letztes Mal zu zelten. Aber weil es dann richtig stürmisch wurde nachmittags und das wohl auch in den Abend hinein laut Vorhersage so weitergehen sollte und kalt und so weiter, haben wir dann gesagt, nee, komm, dann buchen wir jetzt nochmal am Stadtrand von Tiflis, wenn wir reinfahren, nochmal irgendwie eine Unterkunft. Sind dann praktisch schon an dem Tag, also praktisch 2 Tage nach der letzten Übernachtung im Abano-Pastal, gleich schon in die Stadt reingefahren, haben da dann nochmal irgendwie im Norden von Tiflis übernachtet bei so einem, das war auf Booking.com, war kein Airbnb, ne, aber es war praktisch ein Zimmer in einer Privatwohnung, wo die Besitzerin auch selber noch drin gewohnt hat, also eigentlich eher so Airbnb-mäßig. Und dann hatten wir tatsächlich nochmal 2 Nächte bei einem Wormshowers-Haus, nämlich bei Jochen. Erstmals mal wieder bei Wormshowers seit Riad. Also irgendwie seit Riad hat sich irgendwie nie mehr so richtig ergeben. Aber ja, jetzt eben das erste Mal wieder erfolgreich. Jochen ist ein Lehrer hier an der Deutschen Internationalen Schule in Tiflis. Also es ist im Prinzip eine Privatschule. So entstehen wohl deutsche internationale Schulen öfters oder vielleicht sogar typischerweise, dass einfach ein paar private Familieneltern halt irgendwie sagen, oh, wir würden eigentlich ganz gern unsere Kinder nach deutschem Lehrplan auf deutscher Sprache unterrichten. Also insbesondere sind das natürlich dann irgendwelche Expats oder Botschaftsangehörige oder so, die halt hier leben. Und die haben dann einfach diese Privatschule gegründet. Und wenn man das dann irgendwie beim Auswärtigen Amt in Berlin anmeldet, dann entsendet das Auswärtige Amt auch deutsche Lehrkräfte an diese Schule. Also zumindest ein Teil des Kollegiums wird dann von ordentlichen deutschen Lehrkräften praktisch besetzt und ein Teil des Kollegiums von Ortskräften aus Georgien. Jedenfalls ist Jochen eben einer, der aus Deutschland eben entsandt wurde hier an diese Schule und der ist jetzt seit August hier und hat gedacht, ach komm, da kann ich doch eigentlich, ich habe hier irgendwie eine Wohnung, da habe ich noch ein Zimmer frei, könnte ich doch eigentlich ein paar Wormshowers-Gäste aufnehmen und das war natürlich super nett. Also wir waren tatsächlich jetzt auch seine ersten Wormshowers-Gäste. Ich glaube, er hat sich irgendwie erst 1-2 Tage oder so auf der Website angemeldet, da haben wir ihn schon angefragt. Und ja, war wahnsinnig coole Erfahrung. Wir haben auch echt viel gelernt. War interessant, wie das so funktioniert mit diesen deutschen internationalen Schulen, mit dem System weltweit, weil es die ja überall gibt. Oder überall. Ich meine, was haben Sie gesagt? Die nächste von hier ist in Teheran bzw. in Ankara. Also in Jerewan anscheinend zum Beispiel gibt es keine oder so oder in Baku, aber Teheran, Ankara ist jetzt auch nicht so weit weg. Ja, war auf jeden Fall super spannend. Wir waren dann abends noch zusammen mit ihm essen und dann kam irgendwie zufällig noch die Rektorin von dieser Schule vorbei, die natürlich auch entsandt ist aus Deutschland, also auch eine Deutsche ist. Und da konnten wir dann noch mal ein bisschen, sogar noch mal ein bisschen tiefer mehr oder weniger einsteigen in die Thematik. Das war echt cool, ja. War sehr interessant, super nett, ein wirklich cooler Einstieg hier auch für unseren Aufenthalt hier in Tiflis.
Ja, und da wir 2 Nächte bei Jochen waren und er so einen schönen großen Balkon hatte, haben wir uns gedacht, wir nutzen den Tag, den wir bei ihm haben, gleich mal, um unsere Fahrräder zu putzen, denn das ist ja einer der To-Do-Punkte, den wir zumindest recht weit oben in der Liste stehen hatten. Dann erstmal Fahrrad putzen und dann schauen, was alles noch dran funktioniert, so auf die Art. Und das haben wir dann eben gemacht. Schön dreckig, oder der Boden war danach schön dreckig, ganze Staub und Dreck und alles endlich mal weg. Nur leider sehen sie halt gar nicht so viel anders aus als vorher. Das ist halt das Problem, wenn man so ein braunes Fahrrad hat, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit der Farbe zu tun hat. Ich meine, du kannst halt echt putzen, wie du willst und am Schluss hast du immer noch so die eine oder andere Dreckschliere dran. Aber ich glaube, wenn man es wirklich nebeneinander stellen würde, also halt die ganzen groben Klumpen, von denen es halt doch einige gab, als wir bei Jochen angekommen sind, sind jetzt halt schon weg. Also ja, also sie sehen nicht aus wie neu, aber sie sehen deutlich besser aus, als sie vorher waren. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Ja, das hat ja auch irgendwie ewig gedauert, ne? Also wir waren da wirklich mehrere Stunden beschäftigt mit Wasserbottich und mit einem Tuch praktisch, mit den alten Socken, die wir jetzt bald wegschmeißen wollten, weil sie löchrig sind. Die haben wir praktisch als Lappen benutzt und damit das Fahrrad geputzt und halt wirklich ein bisschen gründlicher als sonst. Beziehungsweise, ich meine, eigentlich das einzige Mal, dass wir unsere Fahrräder geputzt haben, war in Riad. Bei unserem Wormshowers-Haus dort, sonst haben wir auf der ganzen Tour eigentlich nie wirklich das Fahrrad geputzt. Und ja, ich denke, das war jetzt echt ganz gut, das hier mal zu Beginn der Winterpause zu machen und da auch wirklich einige Stunden an Zeit zu investieren.
Ja, so dass wir dann mit blitzeblanken Rädern eben von Jochen wieder aufbrechen konnten aus dem Stadtteil, wo er wohnt. Das ist Waake, beziehungsweise er wohnt nochmal so am Berghang im Grunde, am Berghang im Süden von Tiflis, dieses Stadtteils Waake. Und Waake ist schon eher so der modernere Stadtteil, ich sag mal der schickere Stadtteil in Tiflis. Also auch die Wohnung beziehungsweise das Haus, wo Jochen gewohnt hat, das war ganz neu gebaut und seine Wohnung entsprechend total schick eingerichtet und alles. Und auch die Häuser drumherum, da hat man auch gesehen, dass da noch Baustellen waren von irgendwelchen luxuriösen Hochhäusern, die da gebaut wurden. Und noch weiter am Berghang oben hat man gesehen, dass da irgendwelche Villen stehen und sowas. Und von diesem schicken Stadtteil haben wir uns dann eben wieder ein Stückchen nach Norden aufgemacht, nach Saburtalo oder Sabutalo, wie auch immer man diesen Stadtteil ausspricht, wo sich unsere erste Airbnb-Unterkunft befindet. Unser erstes deswegen, weil wir tatsächlich 3 verschiedene Airbnbs gebucht haben für unsere Winterpause. Das hat sich historisch aufgebaut, könnte man sagen. Zunächst mal dachten wir am Anfang, wir kommen erst im November hier an, haben also erst für ab November Unterkünfte gesucht. Und dann gab es natürlich manche Unterkünfte nur eine Zeit lang. Manchmal sind die teurer zu bestimmten Monaten. Außerdem dachten wir, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee, mehrere Unterkünfte zu buchen. Also wir wollten ja ein ganzes Apartment haben und dann für irgendwie 3 oder 4 Monate gleich dasselbe zu buchen, wenn du noch nie da warst und nicht so richtig weißt, ob die Bilder jetzt irgendwie aufgehübscht wurden oder so. Und das Risiko besteht, dass da dann doch nicht alles ist, was du gerne hättest, wie ein Backofen oder sonst irgendwas. Deswegen dachten wir, aufteilen ist eigentlich eh keine schlechte Idee und haben also 2 verschiedene Airbnb-Apartments gebucht.
Also nicht für den gleichen Zeitraum, sondern für die erste Hälfte des Zeitraums das eine Airbnb und dann nochmal umziehen und für die zweite Hälfte des Zeitraums das zweite Airbnb.
Genau, also nicht parallel 2, damit wir immer hin und her huschen können, wo es uns gerade besser gefällt. Nee, genau. Und dann haben wir eben gemerkt, nee, wir sind viel zu früh dran. Wir kommen schon Mitte Oktober in Tiflis an und haben dann eben ab 12. Oktober noch ein drittes Airbnb gebucht, bis dann eben zum 1. November, wo dann wir das zweite Airbnb gebucht hatten. Und entsprechend haben wir jetzt halt 3 verschiedene Unterkünfte über die Zeit verteilt, die wir hier sind. Und das erste befindet sich eben, wie gesagt, in Saburtalo. Das ist tatsächlich auch nicht ein ganzes Apartment, was wir hier haben, sondern nur ein WG-Zimmer. Da haben wir so ein bisschen gespart sozusagen für die 3 Wochen, die jetzt hier noch dazugekommen sind, als ursprünglich geplant.
Ja, das wussten wir ja natürlich im Prinzip schon von der Anzeige auch, dass wir hier praktisch nur ein Zimmer in einer Wohnung mieten würden. Aber das klang halt ein bisschen so, als gäbe es nur noch ein weiteres Zimmer und dieses weitere Zimmer würde auch über Airbnb vermietet werden. Und deswegen war es so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht nicht immer jemand drin ist und dass wir halt dann doch irgendwie die meiste Zeit zumindest oder zumindest Teile unseres Aufenthalts hier praktisch die einzigen in der ganzen Wohnung sind. Aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das hat sich nicht ganz als richtig herausgestellt. Ne?
Nee, es gibt noch 3 weitere Zimmer. Eins davon ist allerdings nur der Cousin der Gastgeberin, der irgendwie nur nachts da ist oder sonst immer arbeiten oder sonst wo. Aber die anderen beiden Zimmer für Gäste sind auch gerade belegt. Aber es geht. Also die Küche hatten wir bisher immer für uns, als wir gekocht haben. Von dem her ist in Ordnung.
Ja, wir müssen jetzt halt praktisch so ein bisschen wieder in lange überwunden geglaubte Zeiten unseres Studentenlebens so ein bisschen uns zurückversetzen. Und es ist ja auch nur für 3 Wochen. Ja, und gestern haben wir tatsächlich dann auch nochmal vor Ort hier einen kleinen Einspieler aufgenommen, um so ein bisschen die Atmosphäre hier in diesem Stadtteil und von unserem Wohnhaus hier ein bisschen einzufangen. Gestern sind wir in unser erstes Airbnb hier in Tiflis eingezogen und haben jetzt heute erstmal so ein bisschen Großeinkauf gemacht. Also wir sind ja hier jetzt schon so ein bisschen im Zentrum, jetzt nicht von Tiflis, aber zumindest von diesem Stadtteil von Tiflis. Also Tiflis ist schon groß genug, dass praktisch jedes Stadtteil nochmal so ein eigenes Zentrum hat. Und also unser Stadtteil hieß jetzt Saburtalo.
Saburtalo.
Saburtalo. Und da wohnen wir, wie gesagt, relativ zentral. Und jetzt sind wir einfach da mal rausgelaufen aus der Wohnung, um mal so ein bisschen die ganzen Supermärkte in der Umgebung abzuklappern. Um mal zu, wir haben ja schon mal erzählt, Georgien ist, was Supermärkte, Lebensmittel angeht, schon teurer als Deutschland leider. Und gerade als wir aus der Türkei kamen, war das so ein bisschen ein Schock. Und deswegen wollten wir jetzt hier schon mal ein bisschen rumschauen, wo es vielleicht günstigere Sachen gibt. Und es ist halt echt krass, wie viele Supermärkte es hier gibt. Also wir sind Jetzt, du hast gerade nachgezählt, in wie vielen Supermärkten waren wir jetzt?
In 6 Stück und dann gibt es natürlich überall an der Straße noch kleine Leute, die Obst, nicht kleine Leute, aber Leute mit ihren kleinen Ständen, die Obst verkaufen und natürlich auch noch ein paar Bäcker zwischendrin.
Und wir sind echt nur im Umkreis von 250 Metern um unser Apartment, also unser Zimmer, unterwegs gewesen und wir waren in 6 Supermärkten im Prinzip. Die sind schon alle ein bisschen kleiner, als jetzt ein Aldi wäre. Größer als ein Kiosk. Bisschen so halt mittendrin irgendwo, ne? Jetzt läuft man gerade so ein bisschen in den Hinterhof von unserem.
Kilometer,
Velocipiet, Germania.
Hier. Germania.
Germania.
So,
Wo ist im Nazet? Ja. Kilometer. Adingot. Adingot.
Ja, das war jetzt gerade der Verkäufer von dem einen Obststand, wo wir vorhin tatsächlich auch schon Kartoffeln gekauft haben und noch ein bisschen Obst.
Genau, der verkauft hier praktisch so, man läuft so unter dem Haus durch in den Hinterhof und praktisch in diesem Durchgang hat er so seinen kleinen Obststand aufgebaut. Ne? Ja, jetzt sind wir hier im Hinterhof, ist ein bisschen ruhiger hier. Aber es ist schon, also Sabatlo ist jetzt schon nicht so die, nicht Sabatlo, Saburtalo, ist jetzt schon nicht so die edelste Gegend von Tiflis. Ist schon eher so ein bisschen die Sowjet-Plattenbaugegend, auch ein bisschen versifft, aber gut, sobald man irgendwie in die Häuser reingeht. Die kann man ja renovieren, da ist ja meistens so, dass die von innen dann nicht so schlimm sind, aussehen wie von außen.
Ja, was ich aber beim Obststand noch dazu sagen muss, du hast vorhin gesagt, die Lebensmittel werden teurer als in Deutschland, aber ich meine, Obst und Gemüse oder frische Sachen, die hier in Georgien angebaut werden, gehen auch. Also es sind Dinge, die man halt jetzt, Käse und sowas ist teuer, wenn du einen gescheiten Käse willst und nicht nur diesen versalzenen georgischen Käse. Sachen, die wir halt auch gerne hätten, sind teuer. Aber Sachen, die hier auch angebaut werden und so, sind schon günstig.
Ja, und halt auch so abgepackte Sachen sind teuer. Chips, Schokolade, Kekse, solche Sachen halt, ja. Gut, also dann gehen wir mal bei uns in unseren Plattenbau hinein. Wir wohnen tatsächlich im 8. Stock, aber es gibt zum Glück einen Aufzug, das war die Tür. Der beginnt allerdings erst im 1. Stock, also muss man doch erstmal hier kurz ein paar Treppenstufen hochlaufen.
Da mussten wir gestern dann übrigens auch alle Gepäck und Fahrrad erstmal einen Stock hochtragen.
Genau, um erstmal zum Aufzug zu kommen. Und dann, ja, dann geht es jetzt hier in den Aufzug. Belinda drückt gleich den Knopf. Und jetzt könnt ihr praktisch den Aufzug akustisch genießen. So, jetzt sind wir gerade ausgestiegen. Das war die Tür. Und also ja, macht echt komische Geräusche, das Ding. Und ich meine, da steht ja auch nichts drauf, von wegen, was weiß ich, wie viele Leute, wie viel Kilogramm oder so das Ding befördern darf. Und ja, ich hoffe mal, 2 Leute sind okay.
Vielleicht steht es auch nur nicht mehr drauf, zumindest auf den ganzen Tasten kann man auch die Nummern nicht mehr lesen, wenn, dann sind sie nebendran hingeschrieben mit so einem Edding und manche Tasten sind so stark durchgedrückt, dass da schon ein Loch in der Mitte ist.
Also einfach abgewetzt, ne?
Ja, den Aufzug benutzen wir jetzt also für die nächsten 3 Wochen oder wir lieben die Treppe. Ein bisschen Sport ist ja vielleicht auch gut, wenn wir jetzt zumindest gar nicht mehr Fahrrad fahren. Und am 1. November ziehen wir dann auch wieder um. Also jetzt haben wir so ein bisschen den Geschmack von diesem Saburtalo, alte Plattenbauten und so weiter und so fort. Und ab 1. November haben wir dann tatsächlich ein richtiges Apartment für uns allein. Das heißt, das ist recht klein, kleines 2-Zimmer-Apartment. Aber das ist auch wiederum in Vaake, also in dem eigentlich schickeren, zentrumsnahen Stadtteil. Ich bin mal gespannt. Ja, die Wohnung selber sah jetzt auch nicht ganz so super schick aus, aber wir werden sehen, wie es ist, dann, wenn wir dort sind. Und dann erzählen wir das auch in der nächsten Episode.
Ja, jedenfalls sitzen wir jetzt also hier für ungefähr 4 Monate in Tiflis, also ungefähr bis Februar, wenn es dann eben wieder weiter Richtung Zentralasien mit dem Fahrrad gehen soll. Da fragt man sich vielleicht, was wir hier so tun werden 4 Monate lang, wenn wir im Prinzip den ganzen Tag nichts zu tun haben, könnte man ja denken. Aber ja, letztlich unsere To-Do-Liste ist doch relativ lang. Also wir haben vor, natürlich vor allem unser Fahrrad zu warten. Da mussten doch einige Verschleißteile mal ausgetauscht werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Bremsblöcke oder die Kette, sondern halt vielleicht zum Beispiel auch die Felgen, weil wir eben Felgenbremsen haben, verschleißen eben auch die Felgen. Also auch ein paar größere und aufwendigere Dinge, vielleicht auch Ritzel und Kettenblätter. Müssen wir mal schauen. Also das, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand dahinter. Auch Griffe zum Beispiel müssen wir mal überlegen, ob wir die aus. Also ja, beim Fahrrad gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Licht funktioniert da zum Beispiel auch nicht mehr. Das wird auf jeden Fall einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Auch sonstige Ausrüstung muss gewartet, ausgetauscht, ergänzt werden. Wir wollen natürlich auf jeden Fall auch noch ein paar Ausflüge machen, zum Beispiel an Orte, die wir noch nicht gesehen haben in Georgien, wo wir mit dem Fahrrad nicht vorbeigekommen sind.
Da gibt es tatsächlich noch welche, auch wenn wir hier ewig in alle Ecken rumgefahren sind.
Ja, vor allem halt so in zentralen Georgien fehlt uns noch das eine oder andere, ne, weil wir ganz am Anfang vor allem im Westen waren und jetzt zuletzt im Osten. Im Zentrum waren wir in Armenien, aber eben nicht in Georgien. Gibt es noch das eine oder andere, wo man mal vielleicht noch hinfahren kann. Dann wollen wir natürlich auch ein bisschen wieder an unserer Website weiterarbeiten. Das muss unsere Weiterfahrt geplant werden. Also wir müssen da mal Sehenswürdigkeiten raussuchen, recherchieren, in unsere Karte eintragen und vielleicht auch Visa organisieren. Und wir werden auch weiterhin ein paar Podcast-Episoden produzieren und vorbereiten. Dazu vielleicht noch am Schluss ein bisschen in der Verabschiedung, wie es mit dem Podcast weitergehen soll während der Winterpause.
Zum Zahnarzt müssen wir auch nochmal. Uns fallen bestimmt noch viele andere kleine Dinge an, die man mal so tun könnte jetzt in den 4 Monaten hier. Aber ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zur Unterhaltung oder dass uns nicht langweilig wird auf jeden Fall, genau.
Ausruhen, auch ganz wichtig, steht auch ganz weit oben auf der To-Do-Liste hier für die Winterpause.
Außerdem haben wir die Zeit, wieder mehr FAQ-Teile vorzubereiten, wie auch in dieser Episode, wo wir mit unserer Ausrüstungsreihe sozusagen weitermachen. Und als nächstes ist da die Küche dran.
Fangen wir mal an mit dem wichtigsten Element der Küche und das ist unser Kocher. Da haben wir als Kocher dabei den Primus Omnifuel 2, also Primus ist die Herstellerfirma und Omnifuel 2 ist das Modell. Und der Omnifuel zeichnet sich eben dadurch aus, dass er verschiedene Brennstoffe verfeuern kann. Und zwar zum einen Gas, also das übliche Campinggas, Propan-Butan-Gemisch, aber eben auch Kocher- oder Reinbenzin, Fahrzeugbenzin, also einfach das, was man an der Tankstelle bekommt, und sogar Kerosin und Diesel. Also mit dem Ding kannst du, sobald irgendwas brennt, kannst du es da eigentlich reinschmeißen und das Ding verfeuert es. Trotzdem muss man natürlich ein bisschen sich überlegen, welchen Brennstoff man am besten benutzt. Und wenn man dann in die Bedienungsanleitung von dem Ding reinschaut, dann stellt man eben fest, dass halt Gas oder auch dieses Reinbenzin, was eben praktisch ja sehr hochwertiges Benzin ist, was eigentlich explizit für solche Kocher hergestellt wird, dass das halt eigentlich am besten verbrennt, am saubersten verbrennt, am wenigsten rußt und den Kocher am wenigsten verdreckt und auch am wenigsten ja, qualmt praktisch oder auch Rußrückstände am Topf dann hinterlässt. Also das ist auf jeden Fall die sauberste Wahl. Wenn man dann bei Fahrzeugbenzin schaut, steht dann schon dabei, dass man das eigentlich nur in Ausnahmefällen verwenden sollte, weil da irgendwelche Additive hinzugefügt werden, die dann irgendwie für den Fahrzeugmotor besser sind. Aber wenn man dann halt irgendwie direkt daneben sitzt, wenn das Ding verbrennt, ist das halt gesundheitsmäßig nicht ideal, wenn man die dann einatmet. Und außerdem rußt halt Fahrzeugbenzin dann doch auch ein bisschen und verschmutzt dadurch halt den Kocher, sodass der dann halt irgendwann potenziell verstopft und man den dann mühsam reinigen muss, mehr oder weniger mühsam. Und naja, also Kerosin und Diesel ist ziemlich rußig, also noch rußiger als Fahrzeugbenzin. Und das, ja, keine Ahnung, also haben wir jetzt auch noch nie benutzt. Also wir haben unseren Kocher jetzt tatsächlich eigentlich immer nur mit Fahrzeugbenzin benutzt. Und ganz ehrlich, also ich meine, da steht zwar dabei, man soll es nur in Ausnahmefällen machen, aber wenn du so einen Kocher hast, dann benutzt du den eigentlich immer überwiegend mit Fahrzeugbenzin. Oder mit Gas, vielleicht, wenn du Kartuschen kaufen möchtest, solange es noch welche gibt. Oder wenn du welche findest. Aber eigentlich ist schon der Sinn von so einem Omnifuel-Kocher, dass du den einfach mit Fahrzeugbenzin betreiben kannst. Und das machen eigentlich alle. Und wir haben das eigentlich auch gemacht, seit wir losgefahren sind. Und hatten jetzt mit Verschmutzung da eigentlich auch noch nie so die großen Probleme. Ich hatte da immer ein bisschen Angst, dass es wahrscheinlich bald mal irgendwann so weit sein wird, dass er irgendwie nicht mehr gescheit funktioniert und ich den mal reinigen muss. Und dann muss man den halt auseinandernehmen, auseinanderbauen und halt irgendwie dieses Ruß wegkratzen, was sich da halt dann schon irgendwie überall fest angesetzt hat. Aber bisher, ja, bisher tut er seinen Job jetzt hier in unserer Winterpause in Tiflis. Werde ich vielleicht trotzdem mal schauen, ob ich mal ein bisschen reinigen kann, ein bisschen gereinigt kriege. Aber so akut nötig wäre es eigentlich noch nicht. Also das funktioniert echt wunderbar mit dem Fahrzeugbenzin. Also jetzt können wir vielleicht ganz allgemein nochmal kurz so die Vor- und Nachteile uns anschauen, wenn wir eben einen solchen Benzinkocher, beziehungsweise eben ein Omnifuel, aber man benutzt ihn halt in erster Linie als Benzinkocher, wenn man ihn sich schon kauft. Also wenn man so einen Benzinkocher vergleichen mit einem üblichen Camping-Gaskocher, wie ich ihn früher auch hatte, den man mit so Gaskartuschen betreibt. Also die Vorteile vom Benzinkocher sind halt einfach, man braucht keine Gaskartuschen. Das ist eigentlich der wichtigste Vorteil. Die gibt es halt nicht immer überall, gerade irgendwie in irgendwie dritte Weltländern oder so. Und wenn, dann muss man irgendwie den richtigen Supermarkt oder Outdoor-Laden dafür suchen und dann da diese Gaskartuschen kaufen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon Leute gehört, die gesagt haben, naja, so schwierig ist es auch nicht, findet man schon. Aber man findet es halt definitiv schwieriger als eine Tankstelle. Benzin ist einfach weltweit sehr einfach zu bekommen, sehr weit verbreitet. Tankstellen gibt es alle paar Kilometer normalerweise. Und das ist halt eigentlich der ganz große Vorteil, dass du das Ding halt weltweit mega easy einsetzen kannst, weil du total leicht an den Brennstoff dafür kommst. Und dann kommt halt noch dazu, dass Benzin von der Tankstelle normalerweise dann auch billiger ist als Gaskartuschen. Also ich habe vorhin jetzt gerade mal geschaut, so 3 Gaskartuschen kosten 20 Euro auf Amazon. Jetzt weiß ich nicht genau, wie lange so eine Gaskartusche hält, aber jetzt nehmen wir einfach mal an, so ganz grob, denke ich, kommt es schon hin, dass so eine Gaskartusche ungefähr so lange hält wie ein Liter Benzin. Und ein Liter Benzin kostet halt in den meisten Ländern 1 Euro. Das heißt, 3 Gaskartuschen 20 Euro, 3 Liter Benzin 3 Euro ungefähr. Mal so ganz grob. Und ja, das ist dann halt auch ganz nett, wenn man so ein bisschen Geld sparen kann noch nebenbei. Das Ding hat aber natürlich auch einige Nachteile. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Verbrennung ist unsauberer, wenn man ihn mit Fahrzeugbenzin oder natürlich noch mehr mit Kerosin oder Diesel betreibt. Also natürlich gilt das nicht, wenn ich diesen Omnifuel mit Gas betreibe, dann habe ich halt die gleichen Vor- oder Nachteile vom Gaskocher auch im Prinzip. Aber wenn ich das Ding kaufe, wie gesagt, dann benutze ich es halt normalerweise auch mit Fahrzeugbenzin und dann ist halt die Verbrennung unsauber und gegebenenfalls dann halt irgendwann mal eine Reinigung nötig. Wie gesagt, wir haben das Ding jetzt, wie oft haben wir es benutzt? Kannst du gerade mal auf die Statistikseite gehen? Danke, Belinda. Wir haben das Ding jetzt 187 Mal benutzt auf dieser Tour bisher und dabei ja, rund 8 Liter Brennstoff verfeuert. Und ja, wie gesagt, also bisher war eine Reinigung nicht nötig. Das Ding läuft eigentlich mehr oder weniger so gut wie am ersten Tag. Also ich meine, gut, hab jetzt natürlich nicht den direkten Vergleich mit dem ersten Tag. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich habe jetzt jedenfalls keine Beeinträchtigung feststellen können. Ein weiterer Nachteil von dem Benzinkocher ist, dass man ihn vorheizen muss. Das ist eigentlich generell so, wenn man flüssige Brennstoffe verwendet, im Gegensatz eben zu Gas, dass man den vorheizen muss, weil man ja eigentlich schon auch das Benzin gasförmig gerne verbrennen würde. Also man möchte praktisch ja nicht das Benzin in flüssiger Form verbrennen, sondern erst nachdem es zu Gas geworden ist. Und das tut es halt erst ab einer bestimmten Temperatur. Und deswegen, also ich kann ja vielleicht auch an der Stelle mal einfach ja, erklären, wie man diesen Kocher betreibt. Also wenn man wenn man das Ding mit flüssigem Brennstoff betreibt, dann hat man eben eine Brennstoffflasche. In der Brennstoffflasche steckt eine Pumpe drin. Und oben an der Pumpe kann man diese Flasche dann über einen Schlauch eben mit dem Kocher verbinden und anschließen. Und dann muss man erstmal ja, pumpen, was weiß ich, 20 bis 100 Mal so, je nachdem wie voll die Flasche noch ist, muss man ungefähr pumpen, um Druck in der Flasche aufzubauen und den Brennstoff auch dazu zu bewegen, die Flasche zu verlassen. Und dann, wenn man das eben gemacht hat, kann man eben aufdrehen, dann geht der Brennstoff in flüssiger Form in den Kocher rüber. Und dann am Anfang, um das Ding eben vorzuheizen, muss man dann erstmal eben ein paar Tropfen Benzin in flüssiger Form in den Kocher einspritzen. Da ist dann im unteren Bereich des Kochers so ein Kissen im Prinzip, so eine Art Wattekissen, das sich dann eben vollsaugt mit diesem flüssigen Benzin. Das zündet man dann an mit dem Feuerzeug und dann lodert eben eine gelbe Flamme von diesem Benzin, das dann verbrannt wird und dadurch erhitzt sich eben der Kocher. Und wenn ich dann das nächste Mal den Kocher aufdrehe und wieder Benzin durchlaufen lasse, dann ist eben der Kocher so heiß, dass das Benzin auf dem Weg von der Flasche bis eben in den Kocher hinein so weit sich erhitzt, dass sich das Benzin eben auf dem Weg von der Flasche bis in den Kocher rein so sehr erhitzt, dass es dann eben gasförmig im Kocher ankommt und dann verbrennt es eben in gasförmiger Form, so wie ich das möchte, mit einer schönen blauen Flamme, die dann eben deutlich weniger rußt als die goldene gelbe Flamme, mit der flüssiges Benzin verbrennen würde, aber halt immer noch mehr als Gas. Ja, und das heißt aber halt eben, dass ich das Ding immer erst vorheizen muss, was ich beim Gaskocher nicht müsste. Das heißt, ich habe halt immer erstmal, keine Ahnung, 1, 2, 3 Minuten Zeitverzögerung, bis ich ordentlich mit dem Kochen anfangen kann, weil es halt so lange dauert, bis das flüssige Benzin, das ich da eingespritzt habe, halt verbrannt ist und den Kocher eben ausreichend aufgeheizt hat. Da habe ich schon öfter auch Leute sagen hören, oh, das ist doch nervig, im Gaskocher ist super, kann ich sofort anfangen zu kochen. Wo ich jetzt sagen muss, naja, also auf die 2 Minuten, die haben mich jetzt ehrlich gesagt eher wenig gestört bisher. Was man auch oft liest in Rezensionen zu dem Kocher, ist, dass er sehr, sehr laut wäre. Dass es sich so anhören würde, als stünde man neben einem startenden Düsenjet, wenn man diesen Kocher betreibt. Habe ich schon öfter mal gelesen in irgendwelchen Amazon-Rezensionen zu dem Ding. Hat mir am Anfang auch ein bisschen Sorge bereitet, weil gerade wenn man wildcampen möchte und so, ja, da möchte man ja nicht unbedingt übermäßig auf sich aufmerksam machen durch sowas. Aber da muss ich jetzt auch sagen, also absolut übertrieben. Also keine Ahnung, ob ich es überhaupt noch als laut bezeichnen würde. Von mir aus können wir sagen, es ist laut, aber es ist echt nicht schlimm.
Der Punkt ist vor allem, dass das Geräusch sehr gedämpft ist durch den Windschutz, zu dem du gleich kommen wirst. Und dadurch, dass man den Topf dann draufstellt, dann ist es nur noch ein Viertel so laut, würde ich sagen, wie es eigentlich ist.
Das heißt, immer wenn man den Topf abnimmt, dann hört man es erst so richtig laut. Ja, aber selbst dann, also der Vergleich mit dem startenden Düsenjet ist ja wohl absolut albern. Ja, und der letzte Nachteil von solchen Omnifuel-Kochern gegenüber Gaskochern ist halt einfach ihr Preis. Er ist halt schon deutlich teurer in der Anschaffung. Also ich habe jetzt gerade da auch nochmal nachgeschaut, so einen normalen Gaskocher, den man mit Kartuschen einfach nur betreiben kann, der geht halt so ab 20 Euro los, vielleicht 30 Euro. Und wenn er 40 oder 50 kostet, ist es schon richtig hochwertiger. Und diese Omnifuel-Kocher, die liegen halt eher so zwischen 150 bis 200 Euro. Aber man muss halt sagen, im Betrieb sind sie dafür günstiger. Also wenn man ihn lang genug benutzt, dann holt man das halt je nachdem auch wieder rein, diesen teureren Preis. Also es gibt noch als große Konkurrenten zu diesem Omnifuel, zu Primus, gibt es noch den MSR Whisperlite und den Optimus Polaris. Das sind eigentlich so die 2 Alternativen, die man hätte. Die sind beide tendenziell auch ein paar Euro billiger, also vielleicht 150 Euro statt 200 Euro eben. Der Primus Omnifuel ist schon so eher so der Mercedes unter den Kochern, kann man sagen. Und deswegen habe ich ihn auch gekauft, weil ich eben so ein bisschen Angst hatte, dass ich die dann ständig reinigen muss, dass sie ständig irgendwie verstopfen und so. Und dann dachte ich, naja gut, also kaufen wir mal teuer, im Zweifel ist es vielleicht dadurch auch besser, weil ansonsten muss man sagen, naja, also so richtig große Unterschiede zwischen den 3 habe ich nicht feststellen können, aber eben weil ich halt so ein bisschen Angst hatte bezüglich der Robustheit und der Durability von diesen Kochern, habe ich gedacht, naja, komm, auf die 30 Euro, die der jetzt teurer ist, kommt es dann auch nicht mehr an. Ja, also Primus ist eine schwedische Firma, gilt auch so als der Erfinder der Flüssigbrennstoffkocher. Die haben 1892 einen Kerosinkocher erfunden. Und sind insofern auch relativ berühmt, weil sie eben auch diese Kerosinkocher unter anderem für Roald Amundsen 1911, also als erster Mensch der Welt den Südpol erreicht hat, gestellt haben. Und auch Tenzing Norgay und Edmund Hillary hatten 1953 einen Primuskocher dabei, als sie als erste Menschen der Welt den Mount Everest bestiegen haben. Ja, wir haben noch ein bisschen Zubehör dabei zu diesem Kocher. Zum einen so ein Aluminium-Windschutz, so ein Windshield. Das ist praktisch so ein Aluminium-Blech oder so. Also das stellt man dann so um den Kocher herum und um den Topf, der oben auf dem Kocher draufsteht, herum. Und das sorgt dann einfach dafür, dass der kalte Wind, falls es ihn gibt, halt nicht unter den Topf fährt und praktisch die Hitze wegnimmt, sondern sorgt halt eben dafür, dass die Hitze des Kochers auch wirklich zum großen Teil auch tatsächlich auf den Topf übergeht. Außerdem gibt es noch so eine Aufbewahrungstasche. Und ja gut, die Brennstoffflasche haben wir schon erwähnt. Die kann man natürlich auch als Zubehör zählen. Und also der Kocher selber, also einfach nur Kocher und der Schlauch, mit dem man dann die Brennstoffflasche anschließt, wiegt 473 Gramm. Das Zubehör, also die Tasche, der Windschild und die Brennstoffflasche wiegt so um die 350 Gramm. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, Primus Omnifuel ist so ein bisschen der Mercedes unter den Benzinkochern aus meiner Sicht. Der hat auch echt eine ordentliche Leistung von 3000 Watt. Das bedeutet, um so ein Liter Wasser zum Kochen zu bringen, braucht man so ungefähr so 3 Minuten. Also das geht echt angenehm schnell. Also steht jetzt so einem Herd zu Hause, so einem Induktionsherd oder so, wahrscheinlich echt in wenig nach. Und grundsätzlich ist dieser Kocher von Primus auch regulierbar. Also man kann die Temperatur regulieren. Das ist tatsächlich auch nicht selbstverständlich. Also bei anderen Kochern, ich glaube auch beim MSA geht das tatsächlich nicht. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, würde ich jetzt nicht meine Hand dafür in den Kocher legen. Allerdings, Problem ist so ein bisschen, man kann halt vor allem regulieren zwischen sehr heiß und verdammt heiß. Und ja, das heißt, gerade wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, so Reis oder so kochen will, wo dann das Wasser dann irgendwie auch irgendwann so komplett verdampft ist, sodass der Reis halt nur unten direkt am Topfboden klebt, mehr oder weniger, dann brennt halt schon auch relativ schnell mal was an. Und wir hatten da mal die Idee, so einen Metalltortenring, einen relativ kleinen Metalltortenring zu benutzen, um den noch auf den Kocher draufzustellen und den Topf dann auf diesen Metalltortenring, in der Hoffnung, damit einfach den Abstand zwischen Kocher und Topf, den kann man nämlich nicht regulieren, einfach durch diesen Tortenring noch ein bisschen zu vergrößern und dadurch halt einfach nochmal eine Möglichkeit zu haben, in der untersten Stufe des Kochers trotzdem noch ein bisschen kälter nur zu sein am Topf dann mehr oder weniger. Allerdings muss man schon sagen, das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert letztendlich, weil das dann doch immer eine ziemlich wackelige Angelegenheit war, wenn man Kocher, Tortenring und Topf aufeinander gestapelt hat. Vielleicht ist unser Tortenring auch einfach ein bisschen zu groß gewesen. Da kippt der Topf dann oft in den Tortenring rein. Hast du ja damals auch gesagt, wir müssen unbedingt einen kleineren nehmen. Und ich habe aber irgendwie gesagt, was, nee, das ist doch, das passt doch, das wird schon hinhauen. Da hattest du mal wieder recht. Insofern ist jetzt vielleicht hier in Tiflis auch die Frage, ob wir den Tortenring einfach aussortieren, weil wir ihn echt nicht oft benutzt haben. Oder ob wir nochmal einen neuen, kleineren kaufen. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit im Prinzip nur Benzin- und Gaskocher, Campingkocher verglichen, weil das so ein bisschen die gängigsten Kochertypen sind. Aber du, Belinda, hast jetzt gerade da nochmal ein bisschen im Internet rumgegoogelt und noch ein paar, aus meiner Sicht zumindest, ein paar exotischere Kochertypen rausgesucht, die du auch mal noch in den Vergleich mit reinwerfen möchtest.
Das finde ich jetzt aber ein bisschen extrem dargestellt. Exotische Kocher, also die sind eigentlich gar nicht exotisch. Ich kannte die zumindest auch schon vorher und ich habe jetzt nur noch mal gegoogelt, ob es sogar noch mehr Kocherarten gibt, die ich noch gar nicht gehört hatte oder so. Natürlich gibt es immer irgendwelchen Humbug, aber es gibt zumindest neben Gaskocher und Benzinkocher noch zwei weitere Outdoor-Kocherarten, die, so wie ich das mitgekriegt habe, zumindest unter den Fahrradreisenden doch auch verbreitet sind. Jetzt vielleicht nicht so sehr wie der Gas- und Benzinkocher, aber doch auch einige Leute da sind, die benutzen. Also einmal haben wir zum Beispiel noch Spirituskocher. Oft kennt man die einfach nur als Trangia-Kocher, weil die meisten sich einen Spirituskocher von der Firma Trangia, auch eine schwedische übrigens, kaufen. Und das sind eben so ganz kleine, vielleicht so 5 cm im Durchmesser, so kleine Döschen sozusagen. Und da verbrennt man dann einfach Spiritus.
Ja, also ich kenne das eigentlich vor allem so vom Heimgebrauch, wenn man irgendwie einen Käsefondue oder ein Fleischfondue warm halten möchte, dass man den Topf dann auf dem Tisch auf so ein kleines Spiritusdöschen draufstellt, damit das warm bleibt, weil ja nicht jeder irgendwie eine portable Elektroherdplatte irgendwie zu Hause hat. Daher kenne ich das eigentlich und ich glaube, im Prinzip ist das mehr oder weniger das Gleiche, was man auch zum Campen benutzt. Und ja, wie du gerade gesagt hast, das Ding selber ist natürlich mega klein, aber man braucht ja dann normalerweise, so wie ich das verstehe, auch dann noch so ein Gestell dafür, wo man dann den Topf draufstellen kann, weil man den Topf ja nicht direkt auf dieses Döschen stellen kann.
Ja, aber so ein Gestell, drei Beine, irgendwas obendrauf, ist ja auch sehr klein und leicht, wenn du es zusammenfalten kannst zumindest. Da gibt es bestimmt gute Alternativen. Vor allem ist das Teil auch echt günstig. Das Problem ist halt, dass es relativ ineffizient ist. Also du brauchst echt viel Spiritus, um auf die gleiche Leistung zu kommen wie von so einem Benzinkocher zum Beispiel. Und dadurch musst du halt sehr viel Spiritus kaufen.
Nach meiner laienhaften Einschätzung würde ich sagen, du wirst mit einem Spirituskocher niemals die Heizleistung vom Benzinkocher erreichen. Also du kannst noch so viel, also so das Döschen ist ja so klein, da kriegst du ja niemals das Wasser in 3 Minuten gekocht.
Nee, genau. Also du wirst die Leistung nicht erreichen, sondern du brauchst viel mehr Spiritus, bis dein Wasser kocht, weil du viel längere Zeit brauchst, so rum. Und für Leute, die lieber selber in den Wald gehen und sich ihr Holz hacken, gibt es auch noch eine Alternative, nämlich den Holzkocher. Also man kann sich natürlich auch einfach so ein Feuerchen machen, wenn man eine Feuerstelle mit Steinen und so macht, aber es gibt auch den Hobostoff, der das Ganze dann nochmal ein bisschen bündelt. Also du hast im Grunde nur so ein Gestell aus Metall, kann man sich eigentlich auch selber schnitzen oder was heißt schnitzen, schneiden aus so einer alten Büchse von, was weiß ich, Bohnen oder irgendwas. Und kann dadurch halt das Holz, was man da reinmacht und dann anzündet, ein bisschen mehr leiten und vor allem Löcher reinschneiden in die Dose oder das Gestell, was man sich da gebastelt hat, wo die Luftleitung dann so ist, dass die Hitze effizienter an deinen Topf, den du dann oben auf das Gestell drauf stellst, geleitet wird. Ja, das Ding ist entsprechend günstig, je nachdem, wie man sich es anschafft. Gibt natürlich auch ein bisschen Hightech-Modelle, die man dann toll zusammenfalten kann und die dann ganz leicht sind. Es ist leicht, es ist natürlich nicht so effizient und auch verrußt natürlich alles. Und man kann es natürlich nur dort ansetzen, wo man Holz hat.
Ja, ist ganz lustig. Hier steht jetzt auf dieser Website Brennstoff weltweit verfügbar. Ich glaube, die müssen wir mal in die Hand nach Saudi-Arabien mitnehmen. Da war nichts mit Brennstoff verfügbar für den Hobostoff.
Ja, genau. Auf dieser Website ist hier gerade ein Vergleich gemacht. Und tatsächlich ist auch hier nach dem Vergleich der Benzinkocher der einzige Kocher, den du wirklich bei sehr niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck einsetzen kannst. Deswegen wahrscheinlich auch Amundsen, der den dabei hatte. Ne?
Der hätte mit dem Hobostoff jedenfalls auch Probleme gehabt. Ja. Ja, nee, also ich denke, also aus meiner Sicht ist der Benzinkocher für so eine Weltreise, wie wir es vorhaben, wo man wirklich auch in abgelegene Regionen kommt, das einzig Wahre. Man kann vielleicht zusätzlich noch so einen Hobostoff nehmen, hatten wir auch mal überlegt am Anfang, aber letztlich sind wir irgendwie nicht so die Typen, die dann irgendwie gerne da irgendwie noch anfangen, Holz zu sammeln und dann versuchen, das anzuzünden und dann ist es nass und es dauert ja auch alles ewig, bis man das dann am Brennen hat und so weiter. Letztlich haben wir darauf verzichtet und ich glaube, das war ganz gut.
Ja, letztens waren wir auch bei so einem Wildcampingplatz, wo aber schon eine angelegte Feuerstelle von anderen Leuten waren mit Steinen und es hat sogar noch ein bisschen Rauch kam noch raus und ich habe versucht, das irgendwie wieder zum Brennen zu kriegen und immer wieder ein bisschen Flammen gekommen, aber ich bin kläglich gescheitert, ein richtiges Feuer hinzubekommen. Also ist das vielleicht nichts für uns.
Ja, wenn man den Kocher hat, braucht man als nächstes noch einen Topf, um darin sein Essen zuzubereiten und da gibt es natürlich auch eine Glaubensfrage, vor allem aus welchem Material man diesen Topf am besten herstellen sollte.
Genau, also es gibt im Grunde die drei Werkstoffe Titan, Alu und Edelstahl, die man für Töpfe benutzt. Ist ja das gleiche wie zu Hause in der Küche, fürs Campen im Grunde auch. Nur natürlich, dass die Anforderungen ein bisschen anders sind, weil zu Hause kann mein Topf fett und schwer sein. Will ich natürlich beim Camping nicht haben. In neuerer Zeit werden viele Campingtöpfe aus Titan hergestellt und verkauft. Das liegt einfach daran, dass man ja heutzutage Titan gut verarbeiten kann. Ist natürlich immer noch sehr aufwendig und deswegen ist so ein Titantopf nicht allein durch die Materialkosten, sondern auch aufgrund der Herstellung recht teuer, nämlich das teuerste der drei Optionen. Dadurch, dass Titan aber eine sehr große Härte hat, kann man die eben sehr dünnwandig produzieren. Und dadurch ist Titan, obgleich eine höhere Dichte als Alu, im Endprodukt dann auf jeden Fall immer am leichtesten. Titantöpfe sind die leichtesten Töpfe, die man mitnehmen kann. Deswegen fürs Wandern auch eine sehr gute Wahl. Die sind auch kratzfest, säurebeständig. Allerdings ist Titan recht schlechter Wärmeleiter. Das heißt, man muss mehr Brennstoff verfeuern, um in Titan was anzubraten oder zu kochen, als in Edelstahl zum Beispiel. Aluminium ist ebenfalls sehr leicht, im Gegensatz zu Titan auch sehr günstig und ist der beste Wärmeleiter dieser drei Werkstoffe. Allerdings ist Aluminium gegebenenfalls gesundheitsschädlich. Also man hat festgestellt bei Alzheimer-Patienten, dass die einen höheren Anteil an Aluminium irgendwie im Gehirn angelagert haben, ist aber nicht wirklich durch Forschung belegt bisher noch, ob das tatsächlich davon kommen kann, dass man jetzt einen Alutopf hat und durch Kratzer und sowas da so viel Aluminium aufnehmen kann. Aber man kann auch was dagegen tun, dass das auf jeden Fall nicht passiert, selbst wenn auch nur die Gefahr besteht, indem man Aluminium beschichtet. Bei den meisten Beschichtungen ist es allerdings natürlich dann wiederum so, dass die nicht kratzfest sind. Das heißt, man sollte nur Holzlöffel benutzen und wenn man sie zerkratzt, hat man wieder das gleiche Problem oder sogar noch mehr, je nachdem, wie giftig die Beschichtung dann wiederum ist. Und außerdem sind die meisten Beschichtungen, wie das Aluminium selbst, auch sehr säureanfällig. Das heißt, sowohl im puren Alutopf als auch im Alutopf mit Beschichtung sollte man eigentlich nichts Saures, wie zum Beispiel Tomatensauce oder sowas, sehr lange kochen, wenn man nicht möchte, dass man da irgendwelche Aluminium- oder Beschichtungsbestandteile mit isst. Aber wer jetzt zum Beispiel nur so einen kleinen Topf haben will, wo er nur Wasser kocht morgens für Tee oder Kaffee, der kann natürlich locker einen Alutopf nehmen, weil Wasser ist wunderbar, da macht man nichts kaputt am Topf. Ja, der klassische Topfwerkstoff ist ja Edelstahl. Schon seit jeher gibt es Edelstahltöpfe, naja, seitdem man Stahl bearbeiten kann zumindest. die sind fast unzerstörbar, dadurch eben sehr langlebig. Sie sind auch günstig in der Herstellung und gesundheitlich sowieso unbedenklich. Der Nachteil bei Edelstahl ist natürlich, dass er schwerer ist. Die Dichte von Stahl ist höher als die von beidem anderen. Du kannst Stahltöpfe natürlich auch recht dünn herstellen. Und gerade in der Camping-Szene ist das der Fall. Und dann muss man halt so ein bisschen abwägen, was man bevorzugt. Ob man jetzt eher ein bisschen mehr Gewicht tragen will oder ob man lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben will. Eine gute Kombination ist übrigens Duosal. Das ist so eine Kombi aus Alu und Stahl, wo eben beide ihre positiven Eigenschaften vereinen, indem man außen den Topf aus Alu macht und dann innen, wo man halt was anbrät oder was drin kocht, eine Edelstahlbeschichtung hat, sodass man innen den kratzfesten Teil hat sozusagen, den gesundheitlich unbedenklichen, aber nur als dünne Schicht und der komplette Topf dann eben aus dem sehr wärmeleitfähigen und sehr leichten Aluminium besteht. Allerdings ist die Frage, ob das dann noch so günstig ist.
Gut, und für was haben wir uns jetzt entschieden?
Ja, für einen Edelstahltopf, und zwar den Stainless Base Camper Topf von GSI Glacier, irgendeine Outdoor-Firma.
Vermutlich eher GSI.
Ja, wahrscheinlich, was auch immer das bedeuten mag. Und zwar ist es ein 3-Liter-Topf, also recht hohe Kapazität, aber die haben wir durchaus auch mal gebraucht, diese hohe Kapazität. Und ja, der Edelstahl ist recht dünn, deswegen ist der Topf auch gar nicht so schwer dafür, dass der eine Kapazität von 3 Liter hat, also mit kein 600 Gramm. Und außerdem finde ich den total toll, weil der hat so Silikonhenkel. Das heißt, du kannst den an den Henkeln auch immer anfassen, die werden nicht heiß. Und der Deckel hat auch einerseits so auf der einen Seite ein paar kleine Löcher, die aber kleiner sind als Linsen, nur um sich vorzustellen, dass man da alles Mögliche mit abschütten kann. Und man kann es auch deswegen gut abschütten, weil auf dem Deckel noch zwei so Silikonteile angebracht sind, wo man dann im Grunde mit dem Daumen den Deckel festhalten kann, ohne dass man sich verbrennt oder irgendein Handtuch oder irgendwas braucht zum Festheben und dann total bequem diesen Topf abschütten kann mit Nudeln drin, mit was weiß ich allem darum drin, mit Reis drin, weil der ist ja auch zu groß für die kleinen Löcher und dann ist das immer super bequem. Also da hatte ich hier in irgendwelchen Guesthouses, die einen Topf mit Deckel hatten, schon deutlich mehr Probleme, da Nudeln abzuschütten, weil da habe ich mir meinen Campingtopf gewünscht.
Also ist quasi das Nudelsieb im Deckel von dem Topf schon mit integriert. Ich hoffe halt mal, dass das dann nicht allzu sehr die, die Wärmedichtigkeit des Deckels beeinträchtigt, wenn man da ein paar Löcher drin hat. Aber letztlich ist es wahrscheinlich halt einfach ein Kompromiss. Ja, in der Regel essen wir dann auch meistens direkt aus dem Topf. Das hängt natürlich so ein bisschen vom Gericht ab. Aber wenn wir jetzt irgendwie Nudeln machen oder Linsen oder Couscous, dann essen wir meistens direkt aus dem Topf. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nicht unbedingt einen Teller. Wir haben aber trotzdem mal noch einen Plastik-Suppenteller dabei von Quechua, also aus dem Decathlon.
Ja, und anstatt als Teller benutze ich den vor allem, um Gemüse zu lagern, das geschnitten wurde und dann halt später erst in den Topf muss eigentlich. Und man kann damit auch ein bisschen Volumen abmessen, weil der an dem Rand so eine kleine Volumenskala hat. Also dafür ist er auch ganz praktisch. Das hat der Topf aber übrigens auch. Das ist auch ganz praktisch am Topf. Der hat eben 0,5 Liter, 1 Liter, 1,5 und so weiter bis zu den 3 Liter hoch als Skala.
Und vor allem nicht aufgedruckt, sondern wirklich als Relief im Edelstahl reingepresst, sodass es auch wirklich nicht irgendwann abwetzt auf Dauer. Das ist tatsächlich sehr hochwertig. Ja, dann haben wir noch so eine Plastikschüssel mit Deckel dabei. Das war so ein bisschen als Salatschüssel gedacht, haben wir aber auch schon zum Beispiel als Müsli-Schüssel benutzt. Und wegen dem Deckel kann man sie halt auch mal benutzen, um irgendwie Leftovers, Reste von Essen halt zu verpacken, Deckel drauf und dann so mittransportieren. Der Deckel hält jetzt nicht übermäßig fest. Man muss da schon immer ein bisschen gucken, dass die Schüssel dann auch entsprechend in der richtigen Ausrichtung, also waagerecht in der Tasche platziert wird und auch so bleibt, wenn man über holprige Schotterstraßen fährt, aber ja, immer noch besser mit Deckel als ohne.
Und auch wieder was ich gerne benutze, um Gemüse drin zu lagern, was ich gerade geschnippelt habe. Falls man zum Beispiel mal ein aufwendigeres Gericht mit verschiedenen Gemüsesorten macht, braucht man die Schüssel und auch den Teller. Ja, auch wenn man ohne Teller auskommt, im Prinzip kommt man normalerweise aber nicht ohne Besteck aus. Das haben wir dann doch auch dabei. Wir haben so Quechua-Plastikbesteck dabei, das kam in der Dreier-Ausfertigung eigentlich, Gabel, Löffel und Messer. Allerdings, das Messer haben wir nicht mitgenommen, weil das brauchen wir eigentlich nie. Zumindest nicht zum Essen. Zum Essen benutzen wir immer Gabel oder Löffel und entsprechend haben wir jeweils eben eine Gabel dabei für uns und jeweils einen Löffel.
Aber jetzt nicht so Plastikbesteck im Sinne von Einwegplastikbesteck, sondern das ist schon was Stabileres, was wirklich auch für den mehrfachen Gebrauch gedacht ist. Ne?
Genau, so Hartplastik. So, auch wenn wir zum Essen wiederum kein Messer brauchen, braucht man es zum Schneiden dann eben doch. Wir haben ein Brotmesser dabei, das heißt eins mit so geriffelter Klinge. Und ein Gemüsemesser, das heißt eins mit scharfer Klinge. Und damit kann man eigentlich so ziemlich alles machen. Damit kann man Brot schneiden, Brot streichen, Gemüse schneiden und so weiter und so fort. Sogar eine Wassermelone haben wir mit diesem kleinen Gemüsemesser schon mal geschnitten. Und auch Kürbis habe ich, glaube ich, schon mal aufgeschnitten. Das heißt, das ist durchaus für alles zu haben. Vielleicht sollten wir uns da aber mal ein neues kaufen, weil es nicht mehr ganz so scharf ist. Nach dem, was es alles schneiden musste jetzt mit der Zeit. Tatsächlich haben wir auch noch einen Sparschäler dabei. Das ist wahrscheinlich der Gegenstand, den wir mit am wenigsten benutzt haben aus der Küche. Ich glaube, ein, zweimal zum eine Karotte schälen oder sowas, aber das war es dann auch. Aber er ist auch super leicht, wiegt nur ein paar Gramm, deswegen warum nicht. Wichtiger hingegen ist der Kochlöffel. Der ist echt super. Das ist so ein alter Kochlöffel aus Holz, ist auch teilweise schon ein bisschen angebrannt, zumindest schwarz. Aber ist halt gerade, wenn man sonst nur dieses Hartplastikbesteck hat, wunderbar, um im Topf irgendwas umzurühren oder so. Weil bei dem Plastikbesteck habe ich dann doch Panik, wenn du da einen heißen Topf irgendwie berührst oder so, dass das irgendwann dann mal schmilzt. Ja, um eben das ganze Gemüse oder sonst was zu schneiden, haben wir auch noch ein Schneidebrett dabei, aber ein sehr dünnes aus Plastik. Ist auch sehr leicht und ja, würde ich auf jeden Fall auch nicht missen wollen auf der Reise. Wir wollen ja nicht immer nur Nudeln mit Pesto essen. Ja, und wenn wir jetzt so viel Zeug dabei haben, was wir so dreckig machen können beim Kochen, müssen wir das auch irgendwie reinigen. Und dazu haben wir auch ein bisschen Spülzeug dabei. Wir haben so ein ganz kleines Fläschchen Feed-Spülmittel dabei. Ich weiß nicht, wie viele Milliliter sind das? Vielleicht 50, 60 Milliliter. Und davon haben wir vielleicht, weiß nicht, maximal ein Fünftel, denke ich, aufgebraucht bisher. Vielleicht ein Viertel. Wir brauchen nicht viel Spüle, also manchmal spüle ich auch komplett ohne Spüle, einfach nur mit Wasser, nur wenn man halt was Fettiges gekocht hat, braucht man das normalerweise oder wenn halt was angehangen ist. Dann haben wir da noch so ein paar Spülschwämme dabei, beziehungsweise eigentlich einen großen Spülschwamm zerteilt in viele kleine Viertelchen, davon haben wir jetzt vielleicht mittlerweile 3 oder 4 aufgebraucht, findet man aber auch überall natürlich. Und ein bisschen Stahlwolle haben wir sogar auch dabei, weil uns dann doch mal ab und zu was anbrennt und manchmal kriegt man das mit dem Schwamm dann halt nicht ab.
Und dann haben wir noch so ein kleines Mikrofaserhandtuch dabei zum Abtrocknen als Geschirrtuch im Prinzip.
Ansonsten haben wir noch ein paar weitere Sachen zur Lebensmittelaufbewahrung dabei. Du hast ja vorhin bei der Müsli-Schüssel schon erwähnt, dass man die auch für Reste benutzen kann. Dafür haben wir sie eigentlich nicht gedacht, denn dafür hatten wir zumindest zu Beginn der Reise noch so eine Vorratsdose von IKEA dabei. Irgendwie IKEA 365 Plus Vorratsdose heißt die. Und die war auch echt gut. Das ist so, die hat ein Volumen von 1 Liter, also recht viel. Kann man auch mal Reis für den nächsten Tag mitkochen oder irgendwie Linsen oder sowas aufheben und dann kalt zum Mittag essen. Eigentlich super praktisch. Die ist auch so aus einem harten Plastik, dadurch nicht so schwer wie so eine Glasbox, aber zerkratzt auch nicht so leicht. Darf es natürlich nichts drauf schneiden und hat so einen Gummiverschluss oben, sodass auch ja nichts ausläuft. Das heißt, die könnte auch durchaus mal aus Versehen falsch rum hinfallen in der Tasche oder so, wenn es holpert.
Ja, und der Deckel, den kann man ja auch richtig fest, der sitzt ja richtig fest, also der fällt nicht runter, der hat eben so, weiß nicht, wie nennt man das, da kann man so festklacken, diesen Deckel an der Dose. Bombe, ja, nur irgendjemand von uns im Team hat die irgendwo in der Türkei aus Versehen beim Trocknen liegen lassen und vergessen. Wer war denn das nochmal?
Ja, das war leider ich. Das war ein bisschen blöd. Man vergisst dann doch gerne mal Sachen, wenn man bei der Mittagspause was extra in die Sonne legt zum Trocknen und dann irgendwie abgelenkt wird und dann weiterfährt und dann irgendwie 50 Kilometer weiter hinten merkt man, oh scheiße, da habe ich ja noch die Vorratsdose liegen lassen, so mitten in irgendeinem Dorf. Naja, immerhin nicht mitten in der Natur. Im Dorf ist nicht ganz so schlimm, aber war für uns natürlich schlimm, weil dann hatten wir diese tolle Box nicht mehr. Und deswegen haben wir seither auch viele Reste eher in dieser blauen Müsli-Schüssel aufbewahrt, die wir eigentlich gar nicht dafür gedacht hatten.
Ja, aber wir schauen mal, ob wir die jetzt hier in Tiflis in irgendeiner Form wieder ersetzen können. Entweder wenn es hier tatsächlich vielleicht sogar ein Ikea gibt in Tiflis, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal noch schauen. Oder indem wir uns nochmal eine mitbringen lassen von Deutschland. Ne? Die wäre schon schön, die wieder zu haben. Aber nochmal, also ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber nochmal ganz generell, man darf echt niemals irgendetwas irgendwo auf die Seite legen, wo man vielleicht nicht garantiert nochmal hinschaut. Sei es jetzt, ich meine damals, ich habe die Regenjacke damals, weiß nicht in welcher Episode, es war irgendwo hinter Istanbul, die erste Episode hinter Istanbul, wo wir das erzählt haben, die Regenjacke an die Garderobe gehängt von unserem Host dort. An der Garderobe habe ich natürlich nie mehr hingeschaut. Ich hätte sie auf unsere Fahrradtaschen legen sollen. Die hätten wir niemals vergessen. Weiß nicht, Solar Panel ist auch so ein typisches Beispiel, das legt man halt immer irgendwo weg in die Sonne, während wohingegen man selbst natürlich irgendwo im Schatten sitzen möchte. Da muss man dann auch, weiß ich nicht, zum Beispiel den Schnürsenkel, mit dem man das Solar Panel dann immer am Fahrrad befestigt, halt um das Fahrrad drum wickeln, sodass man das garantiert sieht beim Losfahren und dann daran denkt, hey, ich habe ja das Solar Panel noch. Also es ist echt, man darf einfach nicht versuchen zu sagen, ah ja, da muss ich mich einfach wieder, ich lege das jetzt dahin, aber ich versuche mich einfach daran zu erinnern, wenn wir weiterfahren. Das wird oft nicht funktionieren, sondern man muss die Sachen strategisch hinlegen. Es nützt nichts zu versuchen, etwas nicht zu vergessen. Man muss sie so hinlegen, dass man sie gar nicht vergessen kann. Das muss die Strategie sein, generell in Zukunft. Kann ich, glaube ich, nur jedem so raten. War jetzt nicht als Standpauke gemeint.
Ja, du hast ja auch eben schon was vergessen, wie gesagt. Nur war die Vorratsdose leider nicht so wichtig, dass wir dann die ganzen Kilometer wieder zurückgefahren sind. Ja, ansonsten haben wir noch ein Gemüsenetz dabei oder eigentlich zwei seit letztem Winter. Und die sind vor allem dann nützlich, wenn du in diesen ganzen Ländern außerhalb von Westeuropa keine Tüten dir aufdrücken lassen willst für jeden Apfel oder anderes Zeug, was du willst. Und die Leute verstehen das halt einfach nicht, wieso du was nur mit Händen trägst und danach in deinen Rucksack steckst. Und dann ist so ein Gemüsenetz auch ganz praktisch. Du tust einfach das Gemüse oder das Obst in deinem Gemüsenetz, dann wiegen sie es da drin ab und geben es dir zurück und fragen sich nicht und wollen dir nicht 10-mal eine Tüte andrehen, dann verstehen sie es. Wenn du versuchst, einfach nur zwei Tomaten so zu kaufen, die du ja auch locker in eine Hand nehmen kannst, dann wollen sie dir erst 5 Minuten lang eine Tüte andrehen, bevor sie verstehen, nee, du willst keine Tüte. Außerdem haben wir noch ein paar Frischhaltetüten, die haben wir mittlerweile aber fast alle aufgebraucht, beziehungsweise wozu wir die benutzt haben oder du die vor allem benutzt hast, ist eigentlich nur, um den Kocher zu machen, damit der auf dem Fahrrad nicht so dreckig wird von dem Sand und Staub, ne?
Nee, der Kocher ist ja tief in meiner Fahrradtasche drin, der wird eh nicht dreckig von Sand und Staub. Es geht um die Brennstoffflasche und die Pumpe, die da oben drin steckt. Da habe ich da immer die Frischhaltetüte drüber gezogen, damit es auch nicht nass wird und so, damit da das Wasser nicht in die Pumpe, in die Ritzen von der Pumpe und so einfließt. Ja, dafür benutzen wir die Frischhaltetüten. War eigentlich auch nicht so vorgesehen, deswegen stehen sie hier jetzt bei unserer Ausrüstungsseite auch in der Küche. Aber wir haben sie nie, ich glaube, wir haben kein einziges Mal Lebensmittel drin transportiert, oder?
Ja, aber der Kocher ist ja auch in der Küche, also passt ja wieder.
Ja, dann haben wir noch Beutelklemmen dabei, also so ja, Klemmen, die man eigentlich auch zum Beispiel um die Frischhaltetüten machen könnte, um die oben zu verschließen, wieder verschließbar praktisch, so aus Plastik, solche Klemmen. Frischhaltetüten haben wir nie benutzt, die Beutelklemmen haben wir trotzdem ab und zu mal benutzt, keine Ahnung, auch, weiß ich nicht, du bekommst irgendwie Brot oder du bekommst irgendwie, ich weiß gar nicht, Salz oder Haferflocken in der Tüte, gerade wenn man die sich so abwiegen kann im Supermarkt, dann kann man halt so eine Beutelklemme da drum machen, und, um das zu verschließen, oder?
Ja, oder einfach eine geöffnete Nudelpackung oder auch Gewürzpackung.
Ja, stimmt, genau. Ja. So, das war die Lebensmittelaufbewahrung, aber wir müssen ja nicht nur feste Lebensmittel transportieren, sondern auch flüssige, also insbesondere Wasser. Und dazu benutze ich vor allem zwei Quechua, also Decathlon-Alu-Flaschen, jeweils 1,5 Liter. Wir haben ja vorhin beim Topf gesagt, dass Alu-Töpfe so ein bisschen das Problem haben, wenn man zu viel Aluminium aufnimmt, dass das irgendwie womöglich gesundheitsschädlich ist. Allerdings bei den Flaschen machst du halt ja normalerweise nur Wasser rein und problematisch ist eben vor allem, wenn du halt irgendwas Säurehaltiges oder Salzhaltiges transportierst in Aluminiumgefäßen oder kochst in Aluminiumgefäßen, weil sich dann eben deutlich mehr Aluminium löst und in die Nahrung oder in das Wasser kommt. Wenn man jetzt einfach nur ganz normales Wasser da transportiert, dann ist Aluminium wohl relativ unbedenklich. Und ja, deswegen zwei Aluflaschen, die wiegen kaum mehr als eine vergleichbare Hartplastikflasche, habe ich damals im Decathlon getestet. Gab es 1,5 Liter Hartplastik, 1,5 Liter Alu. Ich beide in die Hand gehalten, war praktisch gleich schwer. Und Alu hat halt einfach den Vorteil, dass es halt ziemlich geschmacksneutral ist, auch auf Dauer. Also bei Plastikflaschen hatte ich halt schon immer so ein bisschen das Gefühl und das Problem, dass die auf Dauer halt einfach irgendwann dann das Wasser auch nach Plastik schmecken lassen, das man da drin transportiert. Und das ist jetzt bei den Flaschen halt echt super. Also da schmeckt das Wasser frisch und die sind auch nach wie vor sauber von innen und alles tippitoppi.
Bis auf der Deckel oder Verschluss. Die haben so einen komischen Gummiverschluss und die Flaschen sind sauber, sagst du. Da war ja auch nur Wasser drin, aber die Deckel waren schon ein bisschen siffig, weil man da ja immer draus trinkt und so. Und die hat dies ja natürlich nie gereinigt und entsprechend sind die mittlerweile, zumindest der eine Deckel oben, ganz schwarz verschimmelt. Die sind eigentlich weiß, nur um mal drastisch darzustellen, was da passiert ist. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man diese Deckel austauschen muss, weil ich weiß nicht, ob das so gesund ist, auch wenn das Alu sich nicht löst, ob man da den ganzen komischen Schimmelsporenkram mittrinkt.
Ja, die Deckel, okay, vielleicht muss man die mal austauschen, aber die Flaschen an sich sind gut. Die Deckel ja auch gut, weil also die Flaschen haben halt einen ganz weiten Hals, was super ist zum Auffüllen, aber den Deckel kann man dann draufschrauben und dann hat der Deckel praktisch nochmal einen Deckel in sich mit einer kleineren Öffnung zum Trinken. Also man hat praktisch eine große Öffnung zum Flaschenauffüllen, eine kleine Öffnung zum Trinken. An sich super praktisch und die Deckel, naja gut, dann tauschen wir die jetzt halt mal aus und dann ist das auch wieder tippitoppi.
Aber anderen würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Gummideckel regelmäßig zu reinigen. Ja, du hast gerade hier Plastikflaschen so runtergemacht. Ich hatte tatsächlich zu Beginn der Tour zumindest noch so eine Hartplastikflasche von der Firma Thermos dabei, 0,7 Liter. Und die habe ich auch davor schon jahrelang eigentlich benutzt, zur Uni oder sonst wohin. Und ich hatte da eigentlich nie das Gefühl, dass das Wasser bald nach Plastik geschmeckt hatte oder so. Deswegen habe ich die eben auch auf die Tour mitgenommen und war eigentlich auch alles tippitoppi bis in den Irak hinein. Also ich meine, am Anfang auf dem Balkan in der Türkei hatten wir immer diese Wasserbrunnen, wo du alle Nase lang dein Wasser austauschen und neu auffüllen konntest und die Flasche dann mal ausspülen konntest. Aber in Saudi-Arabien haben wir Wasser halt immer nur geschenkt bekommen und dann umgefüllt oder von diesen komischen Automaten abgefüllt. Und du willst halt in der Wüste kein Wasser verschwenden. Deswegen kam es oft vor, dass wir die Flaschen nicht so gut ausgewaschen haben, sondern einfach nur immer wieder aufgefüllt haben. Und dadurch kam es meiner Vermutung nach zustande, dass sich dann irgendwann so komischer grüner Schimmel oder Seetang, was weiß ich, was es ist, am Boden der Flasche abgesetzt hatte. Und dann, das wollte ich dann auch nicht mehr reinigen oder ich wusste nicht, ob das überhaupt geht und es war so schwer zu erreichen unten. Und dann habe ich die Flasche halt einfach weggeschmissen. Und an die Stelle habe ich jetzt dann halt so eine PET-Plastikflasche, sogar größere Kapazität von 1 Liter in den Flaschenhalter an meinem Fahrrad immer gemacht, wobei ich die auch nicht immer austausche, sondern die wird eben auch immer aufgefüllt. Meine zwei weiteren Flaschenhalter sind beide mit Thermoskannen besetzt. Eine mit einer kleinen 0,5 Liter klassischen Thermoskanne, oben Deckel, den man aufschrauben kann, dann so einen weiteren Deckel, wo man so per Knopfdruck aufmachen und dann eben Getränke rausleeren kann. Und die andere ist eine 1 Liter große Isolierflasche, also ähnlich wie eine Thermosflasche, nur dass der Deckel nicht so klobig ist, sodass man den auch als Tasse benutzen kann, sondern der hat einen relativ kleinen, schlichten Deckel, nicht der, sondern die Isolierflasche, kleiner, schlichter Deckel, von Tee-Addicted ist diese Flasche. Und beide an sich super, also so Thermoskan finde ich, das war eine super Idee, sowas mitzunehmen. Denn einerseits im Winter kannst du abends Wasser vorkochen, in diese Thermoskanne füllen und hast morgens heißen Tee oder heißes Wasser oder irgendwas Heißes. Von mir aus auch was Heißes, was du über deine Haferflocken leeren kannst und dann halt morgens dein Oatmeal hast. Aber wir haben es vor allem eben im Sommer benutzt. Dann füllst du immer schön das kühle Bergwasser aus den Quellen in diese Isolierflaschen rein und es bleibt dann auch lange Zeit kühl. Und das war echt super angenehm, wirklich. Gerade zum Kühlhalten sind die auch noch viel effizienter. Also die halten deutlich länger kühl als warm und deswegen kann man die super im Sommer benutzen. Einziges Problem bei dieser kleinen 0,5 Liter Thermoskanne, ist irgendwas kaputt gegangen, wahrscheinlich wegen Dellen, weil die halt am Fahrrad doch sehr viel klappert. Und deswegen hält die jetzt tatsächlich nicht mehr lange warm. Und zwar nicht mehr lange im Sinne von jetzt vielleicht nur noch so eine halbe Stunde und dann ist Schluss. Aber die 1 Liter Isolierflasche von Dietiktet, die ist echt noch wunderbar. Die hält noch wunderbar kalt zumindest. Warm haben wir schon länger nicht mehr probiert. Und würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sowas mitzunehmen. Das Ding ist zwar natürlich deutlich schwerer als so eine Aluflasche, doppelt so schwer, aber ich finde, es lohnt sich einfach. Und ich werde mir überlegen, ob ich da diese kleine Thermoskanne nicht wieder durch eine Thermoskanne ersetze, um da mehr Kapazität für heißes oder kaltes Wasser wieder zu haben. Und um sie vor Beulen zu schützen, habe ich eigentlich ja auch so einen Socken um jede Flasche, sodass sie eigentlich nicht verkratzen sollten. Klappt natürlich nicht hundertprozentig, sieht man ja bei der unteren Flasche, die mir doch verbeult worden ist. Kann aber auch daran liegen, dass ich sie mal habe runterfallen lassen.
Ja, also so standardmäßig habe ich dann so eine Kapazität am Fahrrad von 4,5 Liter Wasser. Also wir haben gerade gesagt, 2 1,5 Liter Flaschen Alu und ich habe dann auch noch eine 1,5 Liter Flasche aus PET normalerweise am Fahrrad. Und du bist dann so bei 2,5 Liter. Das heißt, insgesamt haben wir eine Kapazität von 7 Litern so standardmäßig. Und das, wenn wir irgendwie jetzt campen gehen abends, dann machen wir das normalerweise auch voll, wenn wir wissen, wir müssen kochen und alles und haben halt dort beim Campingplatz nicht unbedingt Wasser. Wenn man jetzt aber halt länger irgendwie vom Wasser abgeschnitten ist und noch ein bisschen mehr in die Pampa fährt, dann ist es halt so, dass das nicht reicht. Gerade irgendwie mehrere Tage. Und deswegen haben wir dann für solche extremen Situationen, würde ich fast sagen, noch einen Ortlieb Wassersack dabei, einen Wasserbeutel, der dann nochmal 10 Liter zusätzliche Kapazität hat. Wenn man ihn nicht braucht, kann man den halt wunderbar leicht zusammenfalten, ist dann klein im Packmaß und wiegt nicht viel. Und wenn man ihn braucht, kann man ihn halt mit 10 Liter Wasser auffüllen. Und das haben wir am Anfang so gut wie nie gebraucht, glaube ich, auf dem Balkan, Türkei. Das hat irgendwie ewig gebraucht, bis wir den mal eingesetzt hatten. Aber dann halt in der Rubalkali und auch jetzt tatsächlich in Georgien, im Vaschlovani-Nationalpark zum Beispiel und so, war es dann doch das eine oder andere Mal echt praktisch, dieses Ding dabei zu haben. Und gerade wenn ich jetzt an Zentralasien denke, wird es sicherlich auch nochmal zum Einsatz kommen. Dann haben wir halt nochmal 10 Liter zusätzliche Kapazität. Und wenn das immer noch nicht reicht, ja, dann müssen wir halt irgendwie PET-Flaschen kaufen und irgendwie sonst am Fahrrad irgendwo festmachen. Also da haben wir auf jeden Fall noch, sage ich mal, Platz für PET-Flaschen. Zum Beispiel bei mir vorne oben auf dem Vorderradgepäckträger, wo ich theoretisch noch Platz hätte, oder hinten hinterm Sattel oder so. Dann können wir noch die Kapazität weiter steigern. Bisheriges Maximum war ja in der Rubalkali ungefähr so 24 Liter, mit denen wir mal losgefahren sind. Das geht dann schon. Aber eben diesen Wassersack. Ah, und duschen kann man aus dem auch noch, ne?
Genau, also der hat im Grunde so einen Verschluss, den man in 3 Größen aufmachen kann. Einmal ganz groß, zum Auffüllen gut. Einmal mittelgroß, so groß wie dann eine Flaschenöffnung, eine PET-Flaschenöffnung, und einmal eine noch kleinere Öffnung, und die lässt sich ganz gut zum Duschen benutzen. Ist halt dann nur ein Wasserstrahl, was rauskommt, aber hat uns wunderbar gereicht. Ich glaube, 3-4 Mal haben wir den mittlerweile zum Duschen benutzt, und 10 Liter ist ja vollkommen ausreichend für 2 Personen zum Duschen auf jeden Fall.
Ja, der hat ja dann auch so 2 Riemen links und rechts mit so einem Klickverschluss, sodass man den dann auch schön irgendwie am Baum oder so irgendwo aufhängen kann, um sich dann drunter zu stellen, oder natürlich auch zum Befestigen am Fahrrad. Sehr praktisch, ja. Auch eines der Dinge, die wir bisher noch nicht viel benutzt haben, die aber wahrscheinlich in Zentralasien dann nochmal wichtiger werden wird, sind Systeme zur Wasseraufbereitung. Also ja, Keimentfernung, wenn man jetzt doch mal irgendwie aus einem Fluss trinken muss, Wasser entnehmen muss, der vielleicht nicht direkt aus der Quelle entsprungen ist und nicht, was weiß ich, total klarer, frischer Gebirgsbach ist, wie jetzt auch zum Beispiel ja teilweise im Kaukasus, wo wir aus dem Fluss getrunken haben, ohne dass wir das Wasser behandelt haben. Aber wir haben zumindest mal Technik zur Wasseraufbereitung dabei. Zum einen meinen alten Steripen, den habe ich schon einige Jahre auf jeden Fall. Und Steripen Classic, also Steripen ist die Firma, Classic 3 ist dann, glaube ich, das Modell. Und das funktioniert eben über eine UV-Lampe. Das ist praktisch so eine Art Stift. Den steckt man dann in die Wasserflasche, drückt auf den Knopf, dann geht die UV-Lampe an diesem Stift. Und durch diese UV-Bestrahlung tötet es einfach lebende Keime in diesem Wasser dann ab. Relativ erfolgreich, sagt der Hersteller. Und ich habe das damals in Nepal auch relativ, als ich da mal wandern war, relativ ausgiebig genutzt, und eigentlich hatte ich auch keine Probleme mit Durchfall dadurch dann. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Funktioniert halt mit Batterien, sind so 4 AA-Batterien, Die muss man halt dann ab und zu mal neu kaufen. Aber an sich ist das ganz praktisch. Also es dauert dann so für einen Liter, dauert es, glaube ich, so 1,5 Minuten ungefähr, sowas um den Dreh, um 1 Liter Wasser damit zu behandeln.
Den haben wir tatsächlich jetzt auch 2-mal auf der Tour benutzt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben noch einen Wasserfilter dabei, den Sawyer Micro Squeeze. Den haben wir bisher tatsächlich noch nie benutzt. Das ist also ein Wasserfilter, das heißt, der braucht keine Batterien oder irgendwas. Der hat einfach nur ein Filtersystem da drin, das laut Sawyer 99,9999% aller Bakterien und Protozoen filtert. Insbesondere aber eben keine Viren, weil die sind noch kleiner und kommen durch dieses Filtermaterial eben durch. Allerdings ist es nach unserem Wissensstand so, dass die Viren im Wasser normalerweise kein Problem darstellen für den Menschen. Also Viren im Wasser sind dann ein Problem, wenn das Wasser eben kontaminiert wurde durch menschliche Exkremente und durch Hepatitis A. Das heißt, im Gebiet von Naturkatastrophen oder irgendwie, weiß ich nicht, Dritte Weltländern im Slum oder sonst was, sollte man vielleicht nicht das Wasser mit dem Filter nur filtern. Und auch nicht, wenn man nicht gegen Hepatitis A geimpft ist, dann vielleicht in manchen Gebieten. Aber so eine Hepatitis A-Impfung ist, denke ich, eh Standard, wenn man außerhalb Europas unterwegs ist. Und deswegen ist man da im Normalfall recht sicher und braucht sich nicht drum kümmern oder Sorgen machen, dass da eine Kuh irgendwie reingekackt hätte und irgendein Virus ins Wasser übertragen hätte, das dann auch auf einen selber übergeht. Entsprechend kann man sich eigentlich überall auf der Welt auch auf diesen Wasserfilter verlassen, wenn man ihn braucht. Praktisch ist eben auch, dass der eigentlich eine recht lange Lebensdauer hat. Also offiziell kann der so viel Wasser reinigen, wie du alleine oder auch 3 Leute in ihrem ganzen Leben nicht trinken können. Deswegen, solange er nicht verstopft, weil das Wasser doch so verschmutzt ist mit Schlamm oder so und du ihn nicht mehr sauber bekommst, kannst du den eigentlich dein Leben lang benutzen. Es kann natürlich sein, dass man eben schlammiges Wasser hat oder so und der ein bisschen verstopft. Normalerweise kann man den aber dann immer rückspülen, also sozusagen in die entgegengesetzte Laufrichtung eben mit einem starken Druck von der Spritze oder sowas durchspülen und dann kann man den auch größtenteils wieder sauber bekommen. Und damit ist so ein Wasserfilter halt eigentlich was, was auch jeder auf so einer Reise dabei hat, normalerweise immer. Und das Ding hat eben so einen Aufsatz, sodass es eben auch auf jede PET-Flasche und sowas aufgesetzt werden kann.
Was bringt es, dass der auf die PET-Flasche draufpasst?
Ach so, ja, dass du die Flasche eben auffüllen kannst, im Bach oder so, und dann auf den Filter aufschrauben und in eine andere saubere Flasche umfüllen kannst natürlich. Oder direkt draus trinken kannst. Also du kannst dann wirklich direkt das dreckige Wasser, hast du oben in der Flasche, dann ist der kleine Filter drauf, weiß ich nicht, 5 Zentimeter lang. Und dann trinkst du sozusagen von mir aus braunes Wasser, aber auf der anderen Seite kommt es sauber raus. So in der Theorie und in der Praxis habe ich es oft gesehen, bei anderen, dass so funktioniert, aber wir haben ihn, wie gesagt, noch nicht eingesetzt. Warum nicht? Weil wir ihn auch nicht gebraucht haben und die 2-mal, wo man ihn vielleicht hätte benutzen können, haben wir eben den Steripen benutzt, weil ich gedacht habe, jetzt deswegen tue ich den Wasserfilter jetzt erstmal noch nicht benutzen, wenn wir nächsten Winter vielleicht eisige Temperaturen haben, denn sobald man diesen Wasserfilter mal benutzt hat, kann man sich nicht sicher sein, dass da keine Wasserrückstände mehr in diesem Filtersystem drin sind. Und wenn das dann einfriert, also irgendwie unter 0 Grad ist, dann kann es sein, dass durch das Einfrieren eben ein bisschen was zerstört wird von diesem Filtersystem. Und dann kann man sich nicht mehr sicher sein, ob dieser Filter noch richtig funktioniert. Und deswegen muss man da unbedingt aufpassen, dass der nicht einfriert. Also wenn man dann tatsächlich mal negative Temperaturen hat, unbedingt mit in den Schlafsack nehmen oder so.
Ja, und für richtig dreckiges Wasser haben wir einfach mal sicherheitshalber mal noch 5 Kaffeefilter mitgenommen, die wir jetzt natürlich auch bisher noch nie gebraucht haben. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viel das tatsächlich bringen würde, ob man mit einem Kaffeefilter irgendwie brühiges Wasser einigermaßen klar bekommt, als Vorfilter für den Sawyer-Filter, den du gerade beschrieben hast. Aber so ein Kaffeefilter wiegt ja nicht viel, deswegen dachte man, komm, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja, müssen wir vielleicht mal bis Zentralasien oder so warten, bis wir da berichten können, wie viel so ein Kaffeefilter bringt.
Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es von Sawyer 3 Arten von Wasserfilter gibt. Es gibt den normalen Sawyer Squeeze, das ist ihr erstes Modell. Es gibt den Sawyer Micro Squeeze, den wir jetzt haben, und den Sawyer Mini Squeeze, das ist der allerneueste. Der Mini Squeeze ist zwar der kleinste und leichteste, der Micro Squeeze ist aber nur 10 Gramm schwerer und auch nicht viel größer. Und der Squeeze, der ist halt recht groß und ein bisschen schwerer, also bisschen schwerer. Unsere wiegt jetzt 50 Gramm, also das ist eigentlich nichts. Der Squeeze ist entsprechend effizienter, das heißt, da hast du eine bessere Durchflussrate und der Micro-Squeeze ist halt einfach ein guter Kompromiss zwischen Leichtigkeit, aber hoher Durchflussrate, liegt so in der Mitte zwischen den anderen beiden.
Gut, also mit diesen Methoden Steripen und Filter können wir also praktisch krankheitserregende Lebewesen mehr oder weniger zuverlässig abtöten. Viren, haben wir gerade auch gesagt, sind normalerweise beim Trinkwasser nicht so das große Problem, wenn man zumindest ein bisschen aufpasst auf die Wasserquelle. Das Letzte, was man vielleicht noch erwähnen könnte, was manchmal noch ein bisschen problematisch ist, sind halt Schwermetalle, insbesondere in Städten, wenn man irgendwie aus alten Bleirohren oder so trinkt. Ich weiß gar nicht, inwiefern Schwermetalle auch draußen in der Natur vorkommen. Na gut, vielleicht, wenn irgendwie eine Chemiefabrik in der Nähe ist oder so, kann das vielleicht auch mal sein. Weiß man ja dann auch nicht immer. Was Schwermetalle angeht, also gegen Schwermetalle nützt natürlich weder Steripen was, weil bei Schwermetallen gibt es ja nichts abzutöten, noch der Filter, weil wenn Viren durchkommen, dann kommen ganz sicher auch Schwermetalle durch. Würde ich zumindest mal stark davon ausgehen. Bei Schwermetallen ist es halt so wohl, dass die halt nicht sofort krank machen, sondern die lagern sich halt im Körper über seine Lebensdauer an und können dann, wenn sie eine bestimmte Konzentration irgendwann mal erreicht haben, wenn man alt ist, wenn man die immer wieder zu sich nimmt, dann halt dann schon irgendwann zu größeren Problemen führen. Aber wenn man jetzt praktisch einmal aus einem moderat mit Schwermetallen belasteten Bach trinkt, ist das jetzt in der Regel typischerweise nicht so praktisch gleich das lebensbedrohliche Problem oder das krankmachende Problem, sondern Schwermetall ist typischerweise schon so, ich wohne in der Altstadt von Nürnberg und trinke mein Leben lang Leitungswasser aus Bleirohren, dann habe ich vielleicht mal irgendwann ein Problem mit Schwermetallen. Aber wenn das Wasser halbwegs klar aussieht, ist da die Konzentration von Schwermetallen, hoffe ich zumindest dann mal, in der Regel nicht so groß, dass das übermäßig problematisch ist, wenn man davon mal 2-3 Liter zu sich nimmt.
So ein zentrales Stück unserer Küche haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Was wir aber der Küche zuordnen, das holen wir nämlich normalerweise immer zum Kochen abends raus. Und das sind unsere Stühle, unsere Campingstühle. Diesen Luxus haben wir uns nämlich gegönnt. Wir haben beide den Helinox Chair Zero, das ist so ziemlich der leichteste Campingstuhl, den man so finden kann, der aber auch noch eine Lehne besitzt. Und das ist uns wichtig, nur so ein Hocker lohnt sich ja nicht, dann kannst du dich gleich auf den Boden setzen. Es geht ja darum, sich abends nach einem harten und anstrengenden Fahrradtag schön hinsetzen und anlehnen zu können. Und dafür ist der Stuhl echt gut. Man sitzt halt recht tief in dem drin, also der hat im Grunde so ein Klappgestell aus Alustangen, was man zusammenfalten kann. Und wenn es aber ausgefaltet ist, ist es so ungefähr einen Meter hoch. Und das ist dann auch der höchste Punkt der Lehne. Das ist einfach so ein Stoff, den man dann draufspannt auf dieses Gestell. Und da sitzt man sich halt gemütlich rein. Man kann dadurch den Kopf natürlich nicht anlehnen. Das ist so ein Ding, was noch fehlen würde für den Luxus. Aber man kann sich immerhin gemütlich hinsetzen und anlehnen, sitzt dann recht tief. Ist aber ganz praktisch, wenn man eh keinen Tisch hat, weil man ja den Kocher dann unten auf dem Boden anzünden muss, was auf seinen Beinen schnibbeln muss oder so. Deswegen ist es auch egal, dass man so tief sitzt. Und das ist einfach was man sich einfach gönnen muss, meiner Meinung nach, oder gönnen darf zumindest. Weil dieser Stuhl wiegt eben ein halbes Kilo, ist damit deutlich leichter als viele andere Stühle vom Decathlon zum Beispiel. Gibt es ein ähnliches Modell, der wiegt halt ein Kilo, ist dafür ein Viertel so teuer. Kann man sich natürlich überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte. Ich glaube, der hier hat jetzt so 110 Euro gekostet.
Aktuell steht er bei 140, aber es kann sein, dass er nochmal ein bisschen teurer geworden ist, seit wir ihn gekauft haben. Inflation und so weiter. Ja, also das ist auf jeden Fall cool, dass wir diesen Stuhl haben. Auch wenn ich manchmal schon irgendwie denke, dass so ein Helinox-Liegestuhl schon manchmal noch cooler gewesen wäre. Hätte ich manchmal echt Bock gehabt, mich in so einen Liegestuhl reinzulegen abends. Ja, gibt es leider nicht wohl von Helinox. Müssen wir mal gucken, ob es bei Decathlon einen gibt. Aber der wiegt natürlich dann doch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen arg viel. Und einen Tisch fände ich halt ab und zu mal noch ganz cool. Den gibt es nämlich von Helinox. Weil man halt doch, weiß ich nicht, Lebensmittel, Brot, Frühstück, Abendessen irgendwo dann halt hinlegen muss, legen wir halt dann meistens irgendwie auf unsere Taschen drauf, die am Boden stehen. Aber so ein Tisch hätte da schon mehr Style, muss ich sagen. Aber Belinda sagt immer, nein, das brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Tisch. Ich glaube, ich darf keinen Tisch kaufen.
Ich habe schon oft gesagt, wenn du den dann trägst und zahlst, kannst du mitnehmen, was du willst. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit dem Wichtigsten durch. Wir haben natürlich auch noch ein Feuerzeug dabei, denn das braucht man, um den Kocher anzuzünden. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Nahrungsmittel, Wasser, Gewürze und so dabei, Verbrauchsgüter, die man eben wieder aufisst oder trinkt und neu auffüllt.
Ja, da haben wir zum Beispiel in der Episode über den Aragaz mal genau aufgelistet, was wir alles so an Proviant mitgenommen haben, um auf den Aragaz hochzufahren. Also wen es interessiert, was man da zum Beispiel mal dabei haben könnte, kann sich die Episode 38 müsste es gewesen sein, nochmal anhören. Gut, das war's soweit für diese Episode. Wie gesagt, 4 Monate Winterpause. Wie geht's da mit dem Podcast weiter? Also wir wollen, auch wenn wir hier nicht viel Fahrrad fahren werden, auf jeden Fall weiterhin regelmäßig Podcast-Episoden veröffentlichen. Vielleicht jetzt nicht jede Woche, aber ich schätze mal schon mal mindestens einmal im Monat. Eher so alle 2 bis 3 Wochen, wie bisher wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Je nachdem halt, wie viel wir so zu erzählen haben. Kann natürlich sein, dass tendenziell der Fokus dann ein bisschen mehr auf solchen Hintergrundthemen wie FAQ-Teilen, vielleicht auch Geschichtsteilen liegen wird und ein bisschen weniger auf aktuellen Berichten dessen, was wir so erlebt haben. Aber auch das, also Berichte von unseren aktuellen Erlebnissen, wird mit Sicherheit in keiner Episode fehlen. Wir müssen ja noch auch ein bisschen überhaupt über die Stadt Tiflis erzählen. Das haben wir jetzt ja mal noch gar nicht gemacht, was es da zu sehen gibt.
Vor allem müssen wir uns das auch noch anschauen.
Stimmt, auch noch ein wichtiger To-Do-Punkt hier für unsere Winterpause. Und eben auch die Ausflüge, die wir geplant haben und so. Also wir schauen schon, dass wir hier praktisch auch touristisch noch das eine oder andere einfach erleben werden und das wird dann auch weiterhin vielleicht nicht mehr ganz so großer, aber doch immer noch elementarer Bestandteil unserer Podcast-Episoden sein. Und natürlich wollen wir euch auch ein bisschen dann konkreter noch auf dem Laufenden halten und erzählen, was wir dann konkret jetzt so an dem Fahrrad austauschen, ersetzen und wie wir an die Ersatzteile kommen, wenn man hier in Tiflis in Georgien rumsitzt und solche Dinge, solche logistischen Dinge werden wir natürlich sicherlich dann auch erklären. Also ich denke, das Material geht uns nicht aus und spätestens dann Februar, März herum setzen wir uns auf jeden Fall auch wieder auf die Fahrräder, fahren weiter und dann gibt es definitiv auch wieder Episoden, wie ihr es gewohnt seid, mit Fokus vor allem auf den Erlebnissen aus dem Sattel heraus. Ja, so viel dazu und dann denke ich, können wir uns verabschieden und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.